Man kann es kaum glauben, aber es ist soweit. Der Kulturpessimisten-Spezialcast zu den Ponys. Ich begrüße den Erik.
Hallo.
Ich begrüße den Stefan.
Yay!
Und als besonders Spezialgast, Pony-Expertin, extraordinär, die Perry.
Moin, moin!
Ja, und ich bin der Christopher.
Hallo, Christopher.
Hallo.
Hallo.
Es ist geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben es endlich geschafft, uns zum Pony-Spezialcast zusammenzufinden. Wie ich weiß, wir haben ihn schon mehrfach angekündigt und immer wieder abgesagt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und auch jetzt vor der Aufnahme war uns der Technikgott nicht gewogen, aber wir trotzen den Göttern und casten jetzt einfach trotzdem.
Ja, ne, ich meine, diverse Zeit Schienenverschiebungen gab es auch noch, also von daher, ich wäre auch fast nicht rechtzeitig gekommen, von daher.
Ja, und ich hätte beinahe verschlafen, also es war wirklich ein Chaos, aber wir sind jetzt da, die Aufnahme läuft, der Stream läuft, und ja, ich sag mal, wir fangen einfach mal an. Zuerst mal Perry, sag doch einfach mal, wer du bist, was du machst und was dich qualifiziert, über Ponys zu reden.
Da gibt's, Gott, da ist mir die Frage so schwierig, wo fange ich da ehrlich gesagt an? Ich bin Perry, zumindest kennen mich die allermeisten, inzwischen hören sogar meine Mutter nennt mich aus Versehen manchmal sogar schon so, also inzwischen hat sich das ziemlich eingebürgert. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, mit My Little Pony beschäftigt habe ich mich als Kind so überhaupt nicht. Ich war so ein, was man im Englischen so schön nennt, ein Tomboy. Ich habe immer gesagt, Mädchenkram, furchtbar, eklig. Weil ich halt immer dachte, ne, das ist halt immer alles nur pink und doof und es ist nie irgendwie interessant und intelligent und wie ich sein möchte als Mädchen wird nie in irgendeiner Weise thematisiert. Hab ich halt gedacht, ne. Also habe ich dann lieber Ninja Turtles geguckt als My Little Pony. Aber, ne, die Dinge ändern sich dann halt irgendwann dann doch mal. Hätte ich auch nicht
gedacht. Wobei sich die Serie ja dann ja auch noch ganz schön geändert hat, oder?
Naja, ja und nein.
Also ich meine die Ponys, die kannte, also ich zumindest so aus meiner Kindheit und oder ja Kinderzeit halt irgendwie aus irgendwelchen Mädchenzimmern, wo dann halt irgendwelche pinken Ponys rumstanden, die in der Hauptsache dazu da waren, dass man ihnen die Mähne striegelt.
Das ist halt das Ding, das ist ja immer noch so, aber es hat sich halt in den Jahrzehnten die Darstellung von Kindermedien generell doch zum Glück sehr weiterentwickelt. Wobei, ich will das direkt mal betont haben, weil das halt leider generell nicht sehr häufig angesprochen wird. Wenn man sich heute mal Generation 1 nochmal anguckt, der Cartoon ist ehrlich gesagt sogar ziemlich heftig. Also ich war doch sehr überrascht. Man denkt, ne, ja, früher haben die bestimmt immer nur Teepartys gefeiert. Nö, die Hälfte der Folgen handelt irgendwie davon, dass das Ponytal zerstört werden soll und irgendein wieder neuer Bösewicht auftaucht. Das ist eigentlich, ich sag, erschreckend fast schon, wie leichtfertig die in den 80ern mit Gewalt in Kindercartoons umgegangen sind. Das war bevor diese extreme Zensur alles kam. Also sollte man vielleicht nicht unterschätzen.
Solche Themen hat man ja in solchen älteren Serien häufiger drin. Mir fällt da im Speziellen Alfred J. Quack ein, wo ja auch dieses Nazi-Thema drin ist.
Ja,
Kra
genau.
Und so weiter.
Wobei das eigentlich doch, ja, würde ich sagen, kulturell sehr, sehr wertvoll umgesetzt worden ist. Also
oh ja.
Gerade Alfred J. Quack war eine unglaublich gute Serie.
Oh ja.
Gerade eben dieses Nazi-Thema war da ziemlich gut eingeflochten, eben immer noch verständlich und kindgerecht. Also das finde ich jetzt in dem Zusammenhang eigentlich, also da wären mir jetzt wirklich massiv viele andere Serien eingefallen.
Ja klar, aber es ist halt eine Frage von, wie hat sich der Blickwinkel auch auf die Aufnahmefähigkeit der Kinder in der Zeit geändert. Und irgendwann, glaube ich, gegen Ende der 80er, Anfang der 90er, kam einerseits dieser Push auf, alle Mädchen müssen kärter, dunkler, fieser werden. Das kennt man ja, dieses dark and edgy. Andererseits kam dann auch der Wunsch nach Zensur eben für Kindermedien extrem stärker auf. Also ich habe festgestellt, 80er-Medien haben viel häufiger wirklich so harte Themen als die der 90er für Kinder. Also nachhinein fällt mir das auch erst auf.
Ja, so es ist auch immer dieses, wir waren schon bei allem viel weiter, was man so oft auch sagen kann, dass alles schon mal etwas weiter war. Und wenn man sich heute Kinderserien anschaut, so die 0815 Kinderserie, ich weiß, da gibt's auch Ausnahmen, die sind meistens eher weichgespült.
Jein, auch da würde ich sagen, zwischen den 2010ern wurde das wieder besser, aber die 2000er waren in der Hinsicht relativ anstrengend. Ja, das würde ich definitiv unterschreiben.
Ja, das würde ich mal sagen. Na, nicht ganz, aber es war vielleicht so meine, als ich aktiv, Anfang der 2000er, habe ich vielleicht noch aktiv Kinderserien geschaut. Und was ich da aus meiner Kindheit erinnere, war alles mehr so Ja.
Wobei ich sagen muss, dass ich da teilweise, also zumindest in der Art und Weise, wie Cartoons halt auch gemacht werden, denke ich auch teilweise das Publikum ein Stück weit verschoben hat. Ich meine, guckt ihr solches Zeug an wie SpongeBob, wo es halt wirklich haufenweise doch versteckte Sachen gibt oder Adventure Time.
Adventure Time ist ja nochmal ganz andere
Liga. Die Frage ist, ob sich das Publikum verschoben hat. Ich würde es eher erweitern nennen.
Also ich würde mal sagen, dass das Publikum ist halt, also ich sag mal so, die haben halt, sag ich mal, die alten Cartoon-Klotzer, also was halt auch irgendwo, ja, wir wahrscheinlich sind, ich gucke solchen Kram immer noch ganz gern, einfach mitgenommen, denen noch irgendwas mitgegeben, also oder geben denen immer noch was mit in den Serien, in den Episoden und ja, und können aber trotzdem halt hintenrum dann auch noch die neuen Leute mit abholen, also die Kinder.
Ich würde das gar nicht hintenrum nennen. Ich würde eher sagen, wirklich, es ist einfach eine größere Bandbreite geworden, weil das Medium Zeichentrick in den Jahrzehnten auch gerade im Fernsehen immer ernster genommen wird, zum Glück. Das heißt, dass es keine Schande mehr ist, zu sagen, das ist ein Cartoon für die ganze Familie und das nicht im Sinne, Mami und Papi müssen mitgucken, während sie sich langweilen, sondern das heißt wirklich, jede Altersgruppe kann was daraus rausziehen. Jede Altersgruppe gewinnt etwas. Und mich persönlich als Zeichentrickfreak freut das unheimlich.
Da mache ich für mich mittlerweile auch so ein bisschen die Unterscheidung in gute und nicht so gute Zeichentrickserien. Und wenn es für Erwachsene auch noch gut zu sehen ist oder Spaß macht, dann ist es halt eine sehr gute Zeichentrickserie. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so gut. Weil das Pony trifft volle Kanne in die gute Zeichentrickserie deswegen rein.
Ja, es ist halt immer schlecht, wenn, sag ich mal, solche Serien dann auf Krampf versuchen, alle abzuholen.
Ja, nicht auf Krampf. Nee. Krampf funktioniert nie, egal was du vorhast. Das klappt eigentlich nie. Aber ich denke,
ja, klar.
Wenn das Medium ernster genommen wird, haben wir auch immer mehr Schöpfer, die auch inzwischen damit groß geworden sind, die sagen können, mir hat das was gegeben als Kind, ich will jetzt was zurückgeben. Und warum sollte das immer nur für Kinder bleiben? Warum kann nicht animiertes Bild genauso für jede Altersgruppe sein? Das hat im Kino früher funktioniert. Meine Mutter ist mit Disney groß geworden, schon als Kind. Die liebt das bis heute. Aber die Zeichentrickserie, glaube ich, wurde häufiger einfach als Kinderbeschäftigung gesehen. Das wird sich mit jeder Generation immer weiter verbessern, glaube ich. Weil immer mehr halt Kinder erwachsen werden und selber Zeichner und Schöpfer werden, die damit groß wurden. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja gut, ich meine, dasselbe haben wir ja bei den Computerspielen mittlerweile auch. Ich meine, früher war es halt auch irgendwie Kinderkram. Die Kinder saßen halt irgendwie vor den Konsolen, vor den Spielen und haben da mit den Computern halt gespielt. Und mittlerweile ist es halt so, dass, sag ich mal, der Markt zwischen 20 und 40, zu dem ich ja jetzt auch gehöre, ja wirklich doch ein ziemlich guter Marktanteil und auch eine ziemliche Zielgruppe ist. Also ich denke, bei den Cartoons wird es dann auch selbst im TV ähnlich sein.
Ja. Wenn ich vielleicht auf das Pony-Thema zurück darf, wir haben mit diesem tollen Thema jetzt schon mal meine Vorstellung ein bisschen unterbrochen. Ich glaube,
sorry.
Kein Problem. Nee, ich komme immer ins Sabbeln. Das ist vollkommen okay. Das wird die nächste Zeit auf jeden Fall doch weiter so passieren. Nee, aber um vielleicht meine Pony-Biografie, oh Gott, wie das schon klingt, ein bisschen weit ab.
Ponygraphie,
ein bisschen weiter für abzureißen. Ich habe, wie gesagt, als Kind damit nichts anfangen können, weil ich halt da durchaus Vorurteile hatte und auch, wie gesagt, einfach auch negative Erfahrungen gemacht habe, mit halt, wie das Medium halt damals noch behandelt wurde, gerade gegenüber Mädchen. Und habe das dann, als es dann anfing, gerade die erste Staffel noch lief im Fernsehen, als das anfing, meine Freunde anfingen, nett und überall darüber zu sprechen, zu sagen, oh, wie cool, und so habe ich echt ernsthaft gedacht, die wollen mich auch da auf den Arm nehmen. Von wegen, ja, wir gucken jetzt alle ernsthaft My Little Pony, nee, ist klar. Aber ich habe mir das dann tatsächlich dann nochmal gegeben, nachdem mir sogar meine beste Freundin sagte, nee, ohne Scheiß, das ist richtig gut. Und dann, dann habe ich es halt doch dann irgendwann geguckt und doch immer extrem viel Spaß gehabt. Und als dann die zweite Staffel anfing, ich habe nämlich genau angefangen zu gucken, als die Pause zwischen erster und zweiter war, dann war ich vollkommen dabei. Dann hat sich das so irgendwann ergeben, dass mich irgendjemand mal gefragt hat, das war der Weverhoof damals, der hat mich gefragt, hey, wir überlegen, ob wir vielleicht so eine Convention oder sowas machen. Hast Lust? Und ich so, aber nur so ein bisschen. Ja, das sagt man dann. Später hat man, 3 Jahre später stellt man fest, dass man 3 Jahre in der Organisation, Hauptorganisation dieser Convention mit dabei war und über 1000 Leute dahin gegangen sind. Und fragt sich auch, wow, okay, das kommt, wenn man irgendwann mal zu irgendwas, so ein bisschen gesagt hat. Ich bin dieses Jahr nicht mehr aktiv in der Organisation der GalaCon, aber ich bin immer noch auf der Bühne dabei. Ich werde also auf jeden Fall der GalaCon erhalten bleiben. Ich hatte nur dieses Jahr einfach gar keine Zeit für diesen ganzen Vorbereitungskram. Aber da habe ich wirklich auch unheimlich viel gemacht, so viele Leute getroffen. Ich bin 2012 bei der BronyCon gewesen. Inzwischen zeichne ich da Ponys. Ich habe diverse Plüschis, Fanzeug und so weiter hier stehen. Inzwischen bin ich wirklich so ein Vollblut-Fan. seit Jahren und das ist eine verrückte Vorstellung. Ich habe sogar meinen aktuellen Partner über My Little Pony getroffen. Also mein ganzes Leben ist in irgendeiner Weise Pony beeinflusst. Und wenn ich das so sage, kommt mir mal vor wie der letzte Volltrottel, aber ich kann nicht verleugnen, ich find's toll. Das ist so meine Geschichte.
Sag mal eigentlich noch Brony oder ist das mittlerweile verpönt oder war das immer schon verpönt?
Es ist so ein, naja, was heißt verpönt? Es ist ein bisschen so ein blödes Wort in der Hinsicht, dass es halt definitiv ursprünglich aber nur ein Gag war von 4chan. Dann wurde es zu spezifisch zur Bezeichnung für männliche Fans, männliche erwachsene Fans auch noch. Also diese ganz spezifisch diese Gruppe Erwachsener, die halt feststellen, wow, ich bin ein Mann, ein erwachsener Mann, ich finde das toll, ich will dafür irgendwie einen Namen haben. Und jetzt hat sich das so zum allgemeinen Begriff entwickelt. Ich finde den Begriff okay, aber ehrlich gesagt finde ich Pony-Fan einfach angenehmer, weil es dann nicht diese Bro-Komponente hat. Mir ist es aber relativ wurscht. Ich fühle mich jetzt nicht beleidigt, wenn du Brony zu mir sagst.
Und dann gab es ja noch eine gewisse Zeit den Begriff der Packers-Jester.
Ja, der hat sich nicht durchgesetzt, weil der einfach ein bisschen awkward klingt. Ich meine, warum muss jeder das weibliche Fan Pegasus sein? Das ist doch Schwasse. Ich denke einfach, Pony-Fan, da gehören alle dazu, egal welchen Alters, Geschlechts oder wie auch immer. Pony-Fan.
Zumal ja die Serie selber doch sehr, sehr extrem mit diesen Geschlechterrollen spielt.
Ja, eben. Sie möchte ja eben sagen, das hat Lauren Faust, die Schöpferin der Serienkonzepte, selbst ja so gesagt, dass there are many ways to be a girl. Es gibt viele Arten, ein Mädchen zu sein. Und ich finde, das sollte auch wirklich so immer vorne und direkt als erstes von der Serie mitgenommen werden. Weswegen ich eigentlich auch nicht finde, dass wir irgendeinen so geschlechterspezifischen Begriff brauchen, weil ne, es geht darum, wie viele Arten man sein darf und kann. Das als Pony-Fan finde ich einfach der angenehmste Begriff, den man da haben kann.
Und so wie ich das verstanden habe, verdienst du damit auch also dein Lebens, also habe ich das, also was ich in den Ponycasts gehört habe, dass du damit auch irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienst mit Ponys zeichnen oder wie ist das? Habe ich das falsch verstanden?
Du kommst jetzt direkt auf die Geldfrage, das finde ich auch mal schön.
Nein, aber es ist interessant, dass du da in den Ponys so aufgegangen bist, dass du da sogar von Leben
kannst. Auf jeden Fall, also von Leben, nein, das sage ich ganz direkt. Ich hab kein sehr großes, aber ich habe ein stetiges Einkommen. Aber ich bessere das halt auf mit den Ponys zeichnen. Ich fahre halt auf Conventions. Inzwischen werde ich teilweise sogar als Gast da eingeladen, was ich einfach noch wahnsinnig super und verrückt finde. Dass halt Leute sagen, ach, du hast das bei der Moderation der Gala-Con, der Option und allem so cool gemacht. Wir wollen dich auf unserer Con haben. Hier, Fahrt und Unterbringung bezahlen wir dir. Das ist so eine verrückte Vorstellung. Ich stehe auf so einer Bühne, auf so einem Fan-Event und Leute finden das auch noch so toll, dass sie mich einladen. Ich finde das irre, aber ich kann es immer noch nicht immer ganz glauben irgendwie. Ich werde deswegen halt, ne, ich manchmal fahre ich eben auch auf eigene Kosten hin, aber ich habe es inzwischen immer so angewöhnt, einen Tisch zu haben, wenn möglich, wo ich halt einfach Zeichnungen verkaufe. Ich habe Drucke, ich biete den Leuten auch an, ihr Pony, ihr Lieblingspony oder ihren eigenen Charakter zu skizzieren. Und ja, also das macht so viel Zulauf und die Leute scheinen meine Sachen so sehr zu schätzen, was mir irre viel bedeutet, dass ich da auf jeden Fall zumindest einen guten Zuschuss zu meinem Gehalt mitnehme. Das ist ein tolles Gefühl, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Für eine peinliche Passion auch was zu verdienen.
Naja, ich finde es immer schön. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie gleich hier dich an den Pranger stellen, aber Entschuldigung, wie ich dich da ein bisschen überrannt habe.
Macht nix.
Ich finde es immer schön, wenn da Leute dann auch von dem, was ihnen offensichtlich so viel Spaß macht, leben können. Also ja. Jetzt gerade bei den YouTubern sieht man das ja, es gibt auch, also jetzt mal abseits von den Großen, gibt es auch viele Kleine, die wirklich schöne Sachen machen und anfangen, ihren in Anführungszeichen echten Job zu kündigen, weil sie dann von ihrem YouTube leben können. Und ich finde es immer schön, wenn Leute dann von dem leben können, was ihnen so viel Spaß macht.
Ja, oder sie finanzieren halt irgendein besonderes Extra, ein besonderes Studium, eine Privatschule, ein teures Hobby oder sowas damit. Das finde ich auch ganz super. Diese Selbstverwirklichung, die damit möglich wird. Was zum Beispiel sehr wichtig zu betonen ist, ich werde von der Galacon in keinster Weise irgendwie mit Geld bezahlt. Das war, als ich der Orga war, nicht der Fall. Das ist immer noch nicht der Fall. Die Leute denken halt gerne, die Tickets sind teuer, aber nee, nichts davon geht in unsere Taschen. So ein Event ist halt teuer zu machen. Deswegen, da ging es mir auch nie darum zu sagen, ich muss jetzt unbedingt Geld damit verdienen. Ich wusste von Anfang an, es ist eine freiwillige Arbeit. Ich mache generell viel gern freiwillig. Da verdiene ich einfach nichts. Das wusste ich. Das kenne ich. Das bin ich gewöhnt. Es ist wirklich diese Verwirklichung. Und so kitschig das klingt, diese Selbstverwirklichung. Die Freude, was zurückzugeben. Die Freude, neue Talente zu entdecken. Mal was an sich auszuprobieren oder zu testen, was man nicht kennt. Ich wusste vorher überhaupt nicht, dass ich tatsächlich auf der Bühne anscheinend eine ganz gute Präsenz habe. Aber inzwischen macht mir das irre viel Freude und ich liebe es, dass ich das an anderen Conventions genauso machen darf. Also das hätte ich aber nie entdeckt, wenn mir das keiner als Chance gegeben hätte, zu sagen, hey, hier hast du ein Mikrofon, jetzt hast du dieses Event zu moderieren. Ups, das passiert dann so und dann hat man ein neues Talent entdeckt. Ich finde das eine großartige Angelegenheit.
ja, zur Klärung, die Galacon, das ist irgendwie die größte Pony-Convention oder in Deutschland oder Europa oder wie ist das?
Europa inzwischen, ja. Also wir hatten eine ähnliche Größenklasse immer die Bug, aber die musste dieses Jahr, glaube ich, aussetzen. Und letztes Jahr bin ich mir da ganz... Letztes Jahr hat sie stattgefunden, richtig. Das ist in Großbritannien gewesen, in Manchester. Die hatten ähnliche Zahlen, aber die Galacon war immer etwas größer. Es geht nicht darum zu sagen, wir sind die Größten, die Dicksten, aber wir hatten halt einfach die Pionierzeit, sag ich mal. Wir waren früh 2012 schon dabei mit einem Event, das natürlich entsprechend, naja, wackelig gelaufen ist. Aber da kamen schon 400 Leute, die anscheinend so viel Spaß hatten, dass wir im nächsten Jahr massiv gewachsen sind auf ungefähr 1000 Besucher. Was natürlich der Wahnsinn ist. Du hast was gemacht, du siehst die ganzen Fehler, du denkst, oh Gott, die Leute, die kommen doch garantiert nicht wieder. Und dann hast du so eine große Resonanz, dass du mehr als doppelt so viele Leute nächstes Jahr mitnimmst. Ich glaube, deswegen hat die Galacon einfach dieses besondere Merkmal halt im zentralen, jetzt relativ zentral gelegen in Deutschland, halt eben als erstes da gewesen zu sein. Da kommen die Leute hin. Es ist ja bei Stuttgart. Da kann man hinfliegen, man kann mit dem Zug und Bus fahren. Man war halt als erstes da. Deswegen sind wir da, glaube ich, relativ groß geworden. Aber auch da hätte ich halt nie gedacht, dabei gewesen zu sein. Man plant sowas nicht. Aber ich war halt anscheinend, wie gesagt, zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich kannte jemanden, der mich gefragt, ob ich Lust habe. Und 3 Jahre später habe ich das halt wirklich auch 3-mal gemacht.
Seid ihr da jetzt dann auch in so einem richtigen Convention Center drin oder wo macht ihr das?
Nee, wir haben, wir hatten im ersten Jahr, wirklich war das alles wirklich noch sehr bescheiden, waren wir in der Jugendherberge in Stuttgart direkt. Die waren da mit uns alles etwas überfordert, aber es lief irgendwie. Das ist generell das, wie man, glaube ich, bei so einem Erstjahresevent ohne größere Erfahrung, glaube ich, es beschreiben kann. Es lief irgendwie, die Leute hatten irgendwie Spaß, aber es lief halt nur irgendwie. Im nächsten Jahr waren wir dann in Ludwigsburg, das ist in der Nähe von Stuttgart, so ein bisschen so ein Wurmfortsatz von Stuttgart. Sind halt da gelandet, weil das spezifisch so ein Zentrum von Veranstaltung ist von der Stadt aus. Das heißt, es ist längst nicht so teuer in der Miete wie andere. Ist deswegen auch nicht ganz perfekt, aber definitiv viel schicker und vor allem auch viel flexibler. Die Leute da waren viel, viel offener uns gegenüber. Die haben gleich gesagt, oh ja, überhaupt kein Problem, was ihr braucht, das machen wir auch. Das war sehr angenehm, dieses eher Unkomplizierte da mitzunehmen. Also es ist kein Convention-Zentrum in dem Sinne, aber die Stadt veranstaltet dann scheint Abi-Bälle und sowas. Die sind also da relativ locker.
Und du machst auch noch einen anderen Podcast, also einen Pony-spezifischen Podcast. Magst du da kurz was von erzählen, was ihr da macht?
Ja, klar. Also ich mache ein bisschen Werbung für die Konkurrenz. Naja, ja, die...
Das ist ja nicht richtig
Konkurrenz. Eher die Ergänzung.
Nee,
die Ergänzung.
Wir sind ja Community, nicht Konkurrenz, von daher.
Ja, eben, absolut. Deswegen war das auch ein belebender Spruch. Ich betrachte gern alles im Spaß als Konkurrenz, weil eigentlich ergänzen wir uns gegenseitig. Das finde ich eigentlich das Geniale daran. Das ist auch wieder so schön. Podcasten, ne? Ist genauso eigentlich, wie auch das mit dem Fernerzeichen oder wie auch immer. Jeder kann, darf machen. Keiner muss, aber jeder darf.
Ja, geht uns ja genauso. Ich meine, wir fahren jetzt auch irgendwie alle drei dieses Jahr auf eine Podcast-Convention, wo sich halt Podcaster treffen.
Großartig.
Ich denke, das eine oder andere Pony wird da wahrscheinlich auch dabei sein.
Also, ich habe davon nicht gehört, aber ich bin mir sicher, dass da Leute da auftauchen werden.
Zumindest 2, die ich so in die Richtung verorte. Mit Sicherheit.
Nee, also ich mache mit beim Ponytime-Podcast. Der hat für Staffel 4 größtenteils pausiert, mangels Zeit, Lust, wie auch immer. Es passiert halt mal, leider. Aber wir haben uns jetzt für Staffel 5 wieder zusammengerauft. Man kann also auf ponytime.net immer noch unseren alten Backlog anhören und auch jetzt relativ regelmäßig neue Folgen zu den neuen Folgen und anderen Events sich anhören. Wir hatten zum Beispiel bei einem Event, wo ich eingeladen war, hatten wir eine Sonderfolge zur Brony Fair. Das war eine kleinere Convention jetzt in Berlin, Anfang April. Da war ich eingeladen, haben wir darüber erzählt. Wir haben jemanden eingeladen von der Organisation dort, solche Sachen. Entsprechend kann man einfach bei uns, wenn man spezifisch Lust hat auf Ponys, wir sabbeln kreuz und quer circa eine Stunde lang über die Folgen, über was uns sonst noch einfällt, kommen natürlich meistens irgendwie ein bisschen off-topic, diskutieren jedes Detail kaputt, wie man es halt so kennt.
Ich mag ja so solche serienbegleitenden Podcasts, dass man da nochmal sozusagen betreut wird, was die Folge angeht, wenn man dann noch selber Gedanken hat und die dann quasi passiv beim Podcast hören rekapitulieren kann.
Das
ist immer sehr
schön. Ja, genau, das ist ungefähr der Gedanke dahinter. Wobei, wie gesagt, wir auch manchmal einfach sehr off-topic werden. Wir haben zum Beispiel erstmal zu einer der neuen Folgen, weil dann ein Charakter vorkam, der ziemlich aussah wie ein klassisches Pferd und weniger wie ein Pastellpferdchen, haben wir dann erstmal irgendwie 20 Minuten über Pferde referiert, festgestellt, was ein Clydesdale ist und solche Sachen. Aber das ist das Schöne. Man kommt auf verwandte Themen und es wird sehr informativ und sehr lustig.
ja, halt das schöne Abschweifen in irgendwelchen Podcasts. Ich meine, da kennen wir uns, denke ich, auch ganz gut aus.
Professionelles Abschweifen würde ich das nennen.
Ja.
Das ist großartig. Mein Leben ist sehr geprägt inzwischen von My Little Pony. Es hat mir auch viel gegeben, wie gesagt, einfach zu reisen, Leute zu treffen, neue Talente zu entdecken, bestehende zu erweitern. Ich habe schon früh gern gezeichnet, aber ich habe das längst nie so intensiv weiterverfolgt, wie ich das angefangen mit dem Pony-Fandom gemacht habe. Hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich Geld damit verdienen kann tatsächlich, dass Leute, dass meine Zeichnungen so mögen, hätte ich gedacht, ja hallo, nee, kannst mich mal, bestimmt nicht. Das ist, ja, deswegen gerate ich jetzt schon wieder so zu stammeln, weil das einfach ein verrücktes Gefühl ist. Aber ich solange es mir noch Spaß macht, habe ich auch vor, beim ganzen Fandom, dem ganzen Kram dabei zu bleiben, zu reisen, Leuten Hallo zu sagen, die ich sonst nie getroffen hätte, Kontakte zu knüpfen, was Neues auszuprobieren. Ich finde das eine prima Sache. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir auch zumindest, solange die Serie noch läuft und der Film, der auch 2017 rauskommen soll, wenn der rauskommt, dass mindestens bis dahin auch so eine schöne Energie bleibt.
Und vielleicht einfach auch mit den Sachen, die man dann halt selber macht, Leuten eine Freude machen.
Ja, das genau das, worauf es hinausläuft. Und die Serie ist ja auch da, um Leute irgendwie zu bereichern. Natürlich, ich bin nicht ganz blöd. Es ist als allererste Zeichentrickserie, die ein Spielzeug verkaufen soll, das nach wie vor für Mädchen abgezielt ist. Hasbro ist da relativ, wie soll ich sagen, abseits von der eigentlichen Serie, weil es ihnen halt nicht darum geht, dass die Serie gut ist. Dass die Serie gut ist, freut ihn natürlich. Aber der Inhalt der Serie ist zweitrangig gegenüber natürlich den Spielzeugverkäufen. Das weiß ich. Das ändert sich auch nicht bei einer Serie, die halt gemacht ist für ein Produkt. Aber mein Gott, das stört ja nicht. Dann gibt's halt immer noch Spielzeuge für die Kinder und inzwischen auch viele Spielzeuge für die Erwachsene. Ich meine, wie Lovefine zum Beispiel und andere Seiten bringen ja eine Menge Figürchen raus, die dann weniger zum Spielen und mehr zum Sammeln gedacht sind. Wie ich schon vorhin sagte, mit der Erweiterung der Zielgruppen, das passierte auch jetzt mit den Jahren. Die ersten 1-2 Jahre war Hasbro die ältere Zielgruppe total Wurst. Die haben halt gedacht, die gehen bestimmt irgendwann schon wieder weg, wenn wir sie ignorieren. Aber die wurden dann immer mehr statt weniger und dann kamen mehr Produkte irgendwann raus, für ältere Leute, die lieber sammeln statt spielen wollen. Also,
ne? Und die haben dann noch angefangen, einfach Geld auszugeben. Und dann hat sich Hasbro so gedacht, so, bevor wir uns schlagen lassen, nehmen wir mit.
Du, das mit dem Geld ausgeben kenne ich. Ich bin ja irgendwie da reingerutscht, vor allem viel Spaß dabei zu haben, bei den Conventions Auktionen zu moderieren. Wir haben ja oft Auktionen für den guten Zweck, wo es dann halt geht, wir sammeln halt Geld für Organisationen wie Bronies for Good zum Beispiel, die halt wirklich dann legitime, wertvolle Organisationen raussuchen. Wir arbeiten ja halt enger mit denen zusammen in der Vergangenheit. Wir haben gesehen, was die machen. Die Spenden gehen also an vernünftige Orte. Wir haben also Sachen aus dem Fandom gesammelt, Leute haben uns Kunst eingeschickt, Figuren, selbstgebasteltes, besonders unterzeichnetes, die ehrengerstig spenden auch immer irgendwie was, das ist ganz klasse. Und das wird dann versteigert für den guten Zweck und die Leute geben Geld aus. Also ich kenne das aus anderen Fandoms schon, für ihr Hobby und ihre Passion gibt jeder gerne mehr aus, wenn er kann. Aber im Pony-Fandom ist das ein riesiger Wahnsinn, was für das teilweise Tausende von Euros für einen Gegenstand weggehen. Es ist der Hammer.
Ja, das ist ja das Schöne an der Zielgruppe, das ist ja auch eben genau die Zielgruppe, die Geld hat und da eben auch im Zweifelsfall doch eben, wie du sagst, bereit ist, dort sehr viel Geld für solche Geschichten auszugeben.
Ja, klar. Und wenn man das dann für einen guten Zweck halt eben machen kann, nicht nur für die eigene Freude, das ist nochmal schön, aber ich freue mich einfach extrem darüber, dass dieses Fandom nicht einfach nur da ist, um nett zu sein, Spaß zu machen, sondern auch tatsächlich irgendwie ein bisschen was nett in die Welt zu bringen. Es muss ja nicht gleich das nächste irgendwie gottgleiche Geschöpf sein. Es reicht ja einfach schon, irgendwo was in irgendjemandes Leben besser gemacht zu haben. Bei der Bronyfair zum Beispiel war die Spendenorganisation der Wahl eine Organisation für Kinder auf der Straße in Berlin spezifisch oder Kinder, die halt in Gefahr sind, auf der Straße zu landen, aus welchen Gründen auch immer, die von zu Hause weglaufen oder sowas. Das fand ich eine riesengute Idee, weil Kinder sind die Zielgruppe der Serie und das ist auch gut so weiterhin. Das ist ja der Gründe, weswegen die Serie so gut ist. Sie hat halt Werte, die für alle gelten, aber die vor allem Kinder unbedingt mitnehmen sollten. Und dann eben zu sagen, wir sind zwar hier Erwachsene, aber wir wollen diesen Respekt nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen dem etwas zurückgeben. Dass halt dieser Effekt der Serie sozusagen immer dabei bleibt und dass wir eben das nicht vergessen, worum es eigentlich geht, fand ich eine super tolle Wahl. Und wir haben da echt einige tausend Euro eingenommen, die diesen Kindern irgendwo das Leben besser machen werden. Wenn das nicht großartig ist, weiß ich auch nicht.
Ja, sau stark.
Ja. Dass ich dabei helfen durfte, indem ich einfach nur blöd auf der Bühne rumgestanden habe und gesappelt habe, während diese Sachen versteigert wurden, den Leuten ein bisschen eingeheizt habe, von mir, ja, kommt schon und spende. Das ist so eine verrückte Vorstellung, was freut mich.
Und zum Zweiten.
Ja, Aber irgendwie finden Leute
das lustig. Den Herrn mit dem Zylinder in der Ecke.
Ja, ich wurde nach Berlin eingeladen. Ich wurde letztes Jahr, war ich schon als Gast auf der Czechvestria in Tschechien. Da fahre ich auch dieses Jahr wieder hin. Also die Leute finden anscheinend Auktionen, die ich mache, so gut, dass sie mich überall haben wollen. Und hey, ich mache was für einen guten Zweck. Also erfüllen, da geht's irgendwie nicht, finde ich.
Ja, und ich meine, Kost und Logis wird übernommen und dann halt auch, und kannst halt rumreißen und Leute kennenlernen. Ich meine, was willst du mehr?
Ja, ja klar. Das, natürlich fühle ich mich geschmeichelt und ich denke mir auch, hey, komm, klar, das nehme ich mit. Aber ich lüge nicht, wenn ich sage, dass mir der Aspekt, wir geben etwas irgendwie, weiß nicht, der gefiel mir schon immer an dem Gedanken von solchen Serien oder Geschichten, von wie zu sagen, hey, denk nicht immer nur an dich, denk an das, was du Gutes weitergeben kannst. Und wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, ich mache viel freiwillige Arbeit und sowas, weil ich eben diesen Gedanken sehr, sehr wichtig finde in unserer Gesellschaft. Wird jetzt schon voll philosophisch hier. Da fand ich das mit den Auktionen immer klasse. Und dass Leute das gut finden, wie ich das mache, sagt mir einfach, dieser Gedanke ist es wert, erhalten zu sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Gott, ich werde so philosophisch schlimm hier. Unbedingt über was anderes
genau. jetzt reden. bevor wir in philosophische Diskussionen abgleiten, das hat jetzt schon wieder Ausmaß angenommen, wo ich gar nicht drauf gehofft hatte.
Sorry, ich kann gerade immer ins Sabbeln. Sorry.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Aber es kam auch schon im Chat die Frage auf, wie wir drei denn auf die Ponys gekommen sind. Und ich glaube, da kann der Erik einfach mal anfangen.
Ja, ich glaube, ich
weil bin er von uns
drei der Längste.
Genau, weil er der längste Pony-Fan ist.
Ich hab's ja schon erzählt, hau raus.
Ich bin damals dazugekommen, also zuerst war es immer so, dass Twitter irgendwie voll wurde mit so Pony-Avataren. Da habe ich mich immer so ein bisschen gewundert, aber das halt irgendwie ein bisschen links liegen gelassen. Weil man halt auch, wie du schon gesagt hattest, Perry, das mit den Klischees dann hatte über ja, My Little Pony, das ist ja bloß so eine Mädchenserie und hat mich ja nicht zu interessieren. Dann kam aber, 2012 war das, glaube ich, dieses eine Chaos-Radio zu dem Thema. Da ging es halt um My Little Pony und generell über Fandoms und sowas. Das habe ich mir halt angehört, fand das interessant und hab einfach mal gedacht, okay, guckst du dir mal ein, zwei Folgen davon an. Hab einfach mal My Little Pony Friendship is Magic dann eingegeben und die erste Folge, die kam, habe ich da halt angeguckt und das war zufälligerweise das Royal Wedding und das hat mich sowas von den Socken gehauen, dass ich dann die Serie in einer Woche durch binge gewatcht habe. Das war damals noch nicht schwer, es waren halt erst bloß zwei Staffeln, aber ja, das hat mich schon ziemlich von den Socken gehauen, das Royal Wedding.
Ja, und dann haben wir uns ja kennengelernt über den Chat bei den Quasselstrippen und die Quasselstrippen haben auch immer fleißig über die Ponys gesprochen. Ich konnte damals noch nicht so viel mit anfangen. Ich habe dann immer weggehört, wenn die dann über die komischen Ponys da gesprochen haben, die irgendwelche komischen Dinge machen und komischen Namen haben. Und dann haben wir den Podcast angefangen oder irgendwas war und dann meinte Erik, ja, jetzt gibst du dem mal eine Chance und schaust am besten die erste Discord-Doppelfolge an.
Gute Wahl.
Ja, das habe ich mir da auch gedacht, nachdem ich die Folge geschaut habe, weil ich fand die schon sehr, sehr lustig und habe dann natürlich sofort alles durchgeschaut, fast auch in einer Woche, aber das waren dann halt schon 4 Staffeln.
Oh, Respekt.
Ich bin da immer sehr schmerzlos. Also wenn ich mich einer Serie committe, dann atme die ich so in einem weg. Das habe ich auch mit damals auf 6 Doctor Who Staffeln geschafft, als ich die Serie zum ersten Mal entdeckt habe. Und ich war dann ziemlich begeistert, als ich dann durch war. Und ich bin auch immer noch ziemlich begeistert davon, dass es ist fast schon krankhaft süß und niedlich, dass man dem, oh, das ist so, oh, die sind so niedlich und oh, die Lieder, die sind so, haben so einen schönen Ohrwurm-Charakter. Mhm. Aber dann sind doch immer interessante Geschichten dabei und die Charaktere sind irgendwie auch interessant gemacht. Und muss man schon sagen, sie haben eine sehr gute Mischung hinbekommen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Cons fahren würde deswegen, aber ich verfolge die Serie doch immer schon sehr mit Interesse und höre auch gern irgendwie den Ponytime Podcast dazu. Also so sehr committe ich mich da schon.
Danke. Ja.
Obwohl ich gerade bei der Musik sagen muss, dass die über die Staffeln schon sehr zugewonnen hat. Also am Anfang waren das ja eher noch so kleine Spaßlieder mit, sagen wir mal, einem Vers oder so. Und dann hat sich das erst über die zweite Staffel hinweg so richtig entwickelt, dass man so richtige Songs hat mit bei den Cutie Mark Crusadern zum Teil so richtig wie Musik, wie Music-Clips auf MTV anmutenden Videos dazu.
Ja, das wurde richtig musical-mäßig, was halt, wie ich finde, total toll zum Format passt. Es erzählt halt weiter die Geschichte, aber es ist einfach süß. Wie bei einem Disney-Film eigentlich.
Ja, beim Royal Wedding ist es ja total Disney.
Oh ja, schön.
Ja. Ja, es gab auch Zeiten, wo ich auch auf Spotify fast auf Loop die ganzen Pony-Songs gehört habe. Also die, die mir gefallen hat. Also zum Beispiel der Pinkie Pie-Song.
Welcher? Es gibt eine Menge.
dieser Make You Smile.
Der Smile-Song. Oh, schön. Ja. Das ist schön.
Und der Apple-Song, also über die Apple-Family.
Apples to the Core. Der ist auch toll.
Genau. Die fand ich, was noch? Und der Heart's Strongest Horses-Song von den Cutie Mark Crusaders.
Wenn der nicht motiviert, weiß ich auch nicht. Also ich höre ihn zumindest sehr gerne, wenn ich so ein bisschen, yeah.
Der hat auch so einen schönen Rhythmus. Also ich kann es gar nicht einschätzen, aber was das jetzt genau sein soll. Aber der hat halt so, wo man schön gut zu motiviert wird. Mhm. Aber Stefan, sag du doch mal, was deine Verbindung mit den Ponys ist.
Also ich glaube, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich jetzt an der Stelle sage, dass ich wahrscheinlich der bin, der mit den Ponys am wenigsten zu tun hat. Zumindest aus der Runde hier. Ich bin gerade am umhergoogeln, was denn meine erste Pony-Folge gewesen ist. Und zwar meine erste Pony-Folge war mit einem anderen Mit-Podcaster von mir, der da damals noch den Delicious-Podcast hatte. Ich weiß nicht, das macht er aktuell, glaube ich, nicht mehr so. Und da gab es eben so eine Folge eben zu Ponys und ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der Gast?
Der Herr Martinsen war dazu
gehört. Ja, René war der Gast.
Nee, der Herr Martinsen. Der Herr Martinsen, genau.
Du hast schon wieder Martinsen gesagt.
Ja, ich weiß, mit Absicht. und der war halt Gast da gewesen. Und ich dachte so, ja, hörst du mal an, was der da so macht. Und ich glaube, ich war damals noch nicht mal beim SMC. Jedenfalls so angehört. Und dann hieß es halt so, ja, und jetzt gucken wir uns eine Serie zusammen Ponys an. Ich weiß gar nicht mehr, welche das genau gewesen ist. Es war irgendwie, wo jetzt komme ich gerade mit.
Ich schaue gerade mal nach.
Mit dem, glaube ich,
Hurricane Fluttershy.
Ja, genau, wo Fluttershy diese komische Sonic-Dings, Wolke, Puff-Dings gemacht hat.
Nee, Sonic Rainboom war es dann, genau.
Genau, Sonic Rainboom.
Und,
Rainbow Dash. Ja, wie gesagt, ich komme mit diesen ganzen Namen ein bisschen durcheinander. Also ich stecke halt wirklich überhaupt nicht so wirklich in dem Fandom drin. Also ich habe es natürlich mitbekommen und dachte mir natürlich auch wie alle, oder beziehungsweise wie die meisten, so, was soll jetzt der Kram irgendwie. Wie gesagt, ich kannte My Little Pony als kleine pinke und lilane Ponys, die bei irgendwelchen Mädchen halt in den Zimmern rumstanden, die halt dazu da waren, dass man ihnen die Mähne bürstet. Und jedenfalls haben wir das dann so angeguckt, fand es dann ganz witzig, fand es auch ganz gut gemacht, weil ich dann halt schon von diesem ganzen Fandom und so ein bisschen wusste. Gut, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht ganz so hinterher und gucke jetzt nicht unbedingt Serien, außer was habe ich noch gesehen? Die Discord-Doppelfolge, die mir der Erik dann noch eben als Vorbereitung für den Podcast wärmstens ans Herz gelegt hat. So, musst du unbedingt angucken und wie fandst du die und hast du den Witz kapiert? Ich find's wie mit so vielem halt relativ faszinierend, wie sich solche Fandoms und oder überhaupt so dieses Fantum bei so vielen Sachen entwickelt.
Ich finde es halt ziemlich interessant, auch bei der Discord-Folge ist das ja drin, auf wie viele Anspielungen sie da immer in die Folgen einbauen, wo eigentlich nur Erwachsene mitkommen können. Gerade jetzt in der aktuellen Staffel ist eine zum Beispiel bei der Smooth-Folge ist eine ziemlich harte Shining-Anspielung drin.
Ja, und Metal Gear Solid.
Ja, die ganze Folge war eigentlich gemacht aus Anspielungen. Das haben sie also einfach gesagt, ach komm, wir machen jetzt einfach komplett bekloppt.
Ja, also irgendwie, also da waren lauter Anspielungen, die auch Kinder einfach nicht verstehen sollten. Also wenn sie die verstanden hätten, dann wäre schon bedenklich.
Aber das ist halt das Ding, das hat ja eine längere Tradition zwischen den Cartoons, was, denke ich, auch maßgeblich Einfluss ist für die Leute, die heute an diesen Cartoons arbeiten, halt so um 20, 25 Jahre später. Ich meine, ich habe als Kind auch Pinky and the Brain geguckt, ich fand's toll, der Slapstick war toll, die doofen Sprüche waren toll, aber heute guckst du das und dann stellst du eigentlich erst fest, die einzelnen Anspielungen, irgendwelche 90er VIPs aus Amerika, die ich nie gekannt habe oder auch heute teilweise nicht kenne, die halt da einfach mal drin waren für die ganzen Erwachsenen oder die ganzen Seitengags oder gerade bei Animaniacs war auch eine Menge sehr schlüpfrige Witze drin, die ich als Kind auch nie gerafft habe. Das finde ich so großartig. Diese Serien sind eben nicht für Erwachsene, enthalten aber eben halt Inhalt für Erwachsene, die man auch erst rafft, wenn man erwachsen ist. Das ist eigentlich, wie das so schön genannt wird im Englischen, Parental Bonus, also ein Bonus für die Eltern, die mitgucken. Es funktioniert bis heute das Prinzip.
Wobei ich sagen muss, da ist, glaube ich, ist tatsächlich SpongeBob eine der Serien, die sich da irgendwie mit am meisten aus dem Fenster gelehnt hat. Es existiert eine Episode, wo die komplette Musik von Pantera kommt. Und für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen und das vielleicht googeln sollten, Pantera ist halt oder war eine ziemlich erfolgreiche Metalband gewesen, die doch ziemlich mehr oder weniger harten Tobak gemacht haben. Und es gibt sogar am Ende der Episode noch eine Widmung für den, glaube ich, damals gerade verstorbenen Sänger und Gitarristen Dimebag Darrell von dieser Band. Also am Ende wirklich.
Weißt du, welche Folge das ist?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur ungefähr, was in der Folge vorkommt, aber wie die Folge jetzt heißt.
Sag mal, was kommt vor?
Und zwar Sandy muss quasi ihren Winterschlaf machen und hat so quasi den letzten Tag vor ihrem Winterschlaf. Und dann lässt sie es halt nochmal total krachen mit SpongeBob, und SpongeBob hat eigentlich schon gar keinen Bock mehr.
Ich glaube, die Folge kenne ich
auch. Ja. Stimmt, die geilen Action-Szenen, die sie da machen.
Ja, genau, und
die
Musik, und da ist
halt die da immer drunter liegt.
Und da ist die ganze Zeit geknüppelt von Pantera drunter. Und ich als bekennender Metal-Fan dachte mir so, what the fuck? Geil! Sowas gibt's, und dann halt in einem Cartoon drin. Und ich dachte mir so, yay!
Das ist halt, das meine ich eben, dass diese Serien eben von Leuten gemacht werden, die wiederum groß wurden, mit anderen Serien, die von anderen Leuten gemacht wurden, die eben auch diese Boni enthalten haben. Ich glaube, das ist ein Konzept, das auch nicht alt wird, glücklicherweise. Ja. Das halt, wie ich schon sagte, das Medium Zeichentrick ist halt immer mehr, auch nicht nur von eben so Anspielungen her, sondern auch immer mehr von Inhalten, Charakter, Reife oder tiefgehenden Geschichten oder sonst was, wird immer, glaube ich, immer mehr als Medium für die ganze Familie wahrgenommen und eben nicht nur als Kinder gucken und Eltern müssen mitgucken. Ja, freut mich wirklich.
Dann gibt's ja jetzt mittlerweile dann auch schon seit vielen Jahren die Entwicklung, dass es wirklich bei manchen Sachen einfach weg von Kindern geht und nur als Hauptzielgruppe die Erwachsenen hat. Also zum Beispiel Simpsons, Family Guy, Archer. Christopher, du hattest da so einen schönen Begriff dafür letzte Sendung.
Adult Animation? Ja. Das klingt so ein bisschen nach Porno, aber das soll es gar nicht sein. Das sind einfach Animationsserien, die ausschließlich für, also Archer zum Beispiel ist halt ganz klar für Erwachsene. Der wird getrunken, sich geprügelt, und es sind lauter nackte Leute zu sehen. Also das ist ganz klar für Erwachsene, aber halt trotzdem eine Animationsserie. Und wir hatten das war ja mit Anime damals die Sache, dass Anime nach Europa kam und die ganzen Leute gedacht haben, ja, ist ja gezeichnet, also muss es für Kinder sein, und haben es jetzt ins Kinderprogramm gepackt. Und dann haben die ganzen Eltern gesehen, dass da irgendwie sich auch ständig geprügelt wird und die Leute bluten und es echt ziemlich brutal ist. Und dann sind erst auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich gar nicht für Kinder gedacht war, sondern für erwachsene Leute, und dass in Japan Anime ganz anders gehandhabt wird.
Wobei ich sagen muss, da habe ich dann eben nach diesem Umkehrschluss dann einen sehr, sehr interessanten Auswachs gesehen gehabt, als ich irgendwann, also früher, ne, damals, als die Welt noch fast eine Scheibe war und die Gummistiefel aus Holz, war ich in der Videothek. Ja, die Älteren werden sich erinnern, da ist man früher hingegangen und hat sich Filme ausgeliehen. Also quasi wie Netflix, bloß dass man da hingehen musste und Datenträger abholen. Und da stand dann eben so quasi nach der Empörungswelle und Anime und alles Böse dann halt Pokémon, der Film, quasi in der P18-Abteilung. Was halt auch irgendwie dann total lustig gewesen ist, weil das ist halt wirklich ziemlich klar halt wieder so ein typisches Vermarktungsding, Kinder als Zielgruppe, halt ein Kinderanime gewesen. Aber ja, doch, ich kenne auch einige Animes und einige Filme, wo ich sage, okay, die sind definitiv nix für Kinder. Ghost in the Shell zum Beispiel würde ein Kind mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit komplett überfordern, oder Paprika.
Überfordern, denkst du?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, die so nicht überfordern, aber so diese, also ich weiß nicht, Perry, hast du Paprika gesehen?
Ja, ich bin ein großer Fan von Satoshi Kon tatsächlich.
Ah, okay. Diese Traumwelten, die ist exzessiv, also mich hätte das als Kind irgendwie, also ich war da immer sehr leicht zu verstören, wenn irgendwas so in die Richtung kam, aber vielleicht bin ich da auch etwas komisch.
Also vielleicht noch nicht, also mal abgesehen von den teilweise doch auch ziemlich verstörenden Szenen, die ja teilweise auch sehr, sehr bildgewaltig angelegt sind in dem Film, aber halt einfach die Handlung, also wird er wahrscheinlich, was weiß ich, ein 6- bis 10-jähriges Kind oder noch älter sehr wahrscheinlich ziemlich überfordert. Also es würde einfach mit der Handlung nicht mitkommen.
Das ist halt auch okay. Aber wir reden ja von einem Medium, das ist ja das Tolle. Wir reden ja nicht von einer Sache, die gemünzt ist auf eine bestimmte Zielgruppe. Es ist ja nicht wie so ein Babysitz oder so. Der ist gemacht für ein bestimmtes Alter und es geht nicht irgendwie anders. Sondern wir reden ja wirklich von einem künstlerischen Medium, das wächst und gedeiht und wo immer mehr Leute halt sehen, es muss nicht limitiert sein auf das, wofür es vielleicht mal gedacht war. Ja, die Kinder gucken dann und wir müssen uns nicht interessieren. Nee, also.
Ja, aber das war halt, also das verstehe ich heute nicht mehr so, aber es war halt in Deutschland. Deutschland hat ja irgendwie einen ganz schwierigen Stand mit Comicserien und Comics an sich.
Ja, ich meine, bis heute. Oh. Ja, doch, also bis heute, also gerade so Buchhandlungen und so. Ich habe gestern Abend noch was, so ein Livestream mit der Sarah Borini gehört. Und die meint halt auch, dass es teilweise immer noch gerade in Buchhandlungen ein ziemliches Problem ist, wo dann halt wirklich doch die mehr oder weniger harten Comics für Erwachsene halt direkt neben Asterix-Heften stehen. Und meinst du halt so, ja, das ist halt so nicht gedacht und oder Graphic Novels oder Zeug. Und ich denke, dass es immer noch auch bei den animierten Sachen ähnlich ist.
Es ist ähnlich, aber es ist definitiv leider kein deutschlandsexklusives Problem. Das siehst du.
Ja, oder so.
Das ist massiv in der westlichen Welt, ehrlich gesagt, sehr stark zu betrachten. Wobei auch das Klischee nicht richtig ist. Ja, in Japan nehmen die alle Anime ganz ernst. Da werden auch die allermeisten Anime noch als Kinderkram gesehen. Also das ist leider, glaube ich, ein Phänomen, das viele neue Medien erleben müssen, die halt, weißt du, eine Generation wächst so und so auf, die sieht das und das so als Kinderkram und denkt halt, alle modernen Dinge sind erstmal suspekt vielleicht. Nicht unbedingt gleich Kinderkram, aber suspekt. Und wenn es halt anfängt als Sachen für Kinder, zum Beispiel hier haben wir so niedliche kleine Zeichnungen und das ist halt niedlich, deswegen ist es für Kinder. Das dauert halt, bis sich sowas wirklich rauswächst, weil halt wir alle halt irgendwann mal Vorurteile irgendwas gehabt haben, egal wie sie uns bemühen, es nicht zu tun. Und entsprechend, gerade wenn Generationen halt eben bestimmten Werten an so Sachen rangehen, dauert es, glaube ich, eine Weile, bis sich das wirklich komplett weiterentwickelt. Aber ich sage ja, mit jedem Schöpfer, der ihm als Kind solche Sachen geliebt hat und der dann sagt, ich werde älter und ich will auch mal was machen, ich will dazu was zurückgeben, mit jedem, der das tut, ändern sich die Dinge und ich glaube, erweitern sich. Das ist, glaube ich, bei allen möglichen Medien so. Ich glaube, das wird beim Medium Film und bei anderen Sachen, die nicht ganz ernst genommen wurden, früher mal wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Das ist auch mal jemand mal gesagt hat, ne? Das ist Schwachsinn.
Vom Film, also vom Celluloid-Film zum Beispiel zu solchen Medien wie Fernsehen oder vom Fernsehen dann halt zum Video, denke ich, gab es solche Abgründe ganz, ganz häufig.
Oh ja, klar. Ich glaube zum Beispiel, also das, man darf nicht vergessen, denn die Tatsache, dass das Videoband so existiert und vor allem erschwinglich war für Endkunden, ist ja größtenteils Schuld der Pornoindustrie gewesen.
DVD dasselbe.
Ja,
ich
ganz
genau. Ich wollte es nicht ansprechen, aber
ich will es jetzt nicht beitreten, aber ich muss es erwähnen, weil es eigentlich wirklich ein wichtiger Bestand der Geschichte des Mediums ist und dass dann entsprechend Leute erstmal sagen, nee, das nehme ich dann nicht ganz ernst oder das finde ich dämlich oder sowas, kann ich verstehen. Das dauert dann ein bisschen, bis diese Wahrnehmungen sich ändern können.
Ja, oder selbst also jetzt in doch jüngerer Vergangenheit solche Geschichten wie halt Streaming übers Internet und Video on Demand. Ich meine, im Endeffekt, also als allererstes war irgendwie, also als große Plattform YouTube da gewesen, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt Flash, dann kam Apple mit dem iPad und haben gesagt, oder mit der iOS und haben halt gesagt, okay, ja, bei uns gibt's aber kein Flash drauf, weil machen wir halt nicht. Und die allerersten, die halt umgestellt hatten, waren halt doch die größeren Porno-Plattformen, die dann gesagt haben, gut, dann machen wir halt einen HTML5-Player und der läuft auf dem Ding hoch und alle Leute sind glücklich, außer Steve Jobs, der irgendwie Pornos auf seinem iPad jetzt nicht so cool fand, aber Herrgott.
Ja, jetzt sind wir doch wieder schon etwas abgeschwoffen. Entschuldigung, dass jetzt hier so abgeschwoffen. Das ist korrekte Vergangenheitsform.
Süß. It's not stimmt. A bucket, it's a feature.
Abgeschwoffen. Genau. Ich liebe solche Formen. Das klingt toll. Schwoffer, der neue
Wir Saub haben ja schon
Staubwege.
Genau, abgeschwoffen. Schwoffen weg. Wir haben ja schon ein bisschen über das Fandom geredet, aber jetzt würde ich gerne noch mal destilliziert darauf eingehen. Gelperi, stimmt, das sind nur alles alte Männer, die Fedoras tragen und ganz gemein zu kleinen Mädchen sind. Das ist das komplette Pony-Fan, gell?
Wenn du mir jetzt erlaubst, ein kleines bisschen abzuschweifen, sage ich einfach mal ganz fies ja und nein.
Okay.
Ja und nein, auch wirklich ganz bewusst und getrennt gesagt, denn wie das immer ist, bei großen Gruppen von Leuten hast du bestimmte Tendenzen, die aber natürlich nicht jedermanns einzelne Schuld sind, sondern einfach wie das so ist, halt so Grunddynamiken sind. Aber es gibt auch natürlich viele Sachen, die einfach nichts damit zu tun haben. Also ich muss schon sagen, ja, es gibt leider Teile des Pony-Fandoms, mit dem ich auch immer wieder normalerweise zumindest halbwegs zusammengeprallt bin, die halt meinen, ich bin ein Mann, diese Serie gehört mir jetzt sozusagen, also die ist jetzt für mich gemacht und das ist ja nicht wie alle anderen Mädchenmedien, deswegen ist es jetzt für mich und dass ich als Mann mich halt jetzt profiliere, als Fan dieser Serie, hat jetzt im Vordergrund zu stehen. Deswegen halt das, deswegen habe ich auch vorhin ein bisschen Probleme mit dem Wort Brony gehabt, nicht weil das Wort als solches böse ist, sondern weil es halt eben leider eine gewisse Prozentzahl an Leuten gibt, die halt eben der Meinung sind, ne, das ist mein Wort, meine Serie, mein Fandom. Und das ist nicht mehr oft böse gemeint. Es gibt genügend Leute, die denken so, ohne es zu merken. Weil ihnen halt entgangen ist irgendwann, wenn man in diesen Filterblasen drin steckt, dann hat man Freunde, die vielleicht auch Typen sind und die halt auch die Serie toll finden, dass das ist alles gut. Um Himmels Willen. Ich finde das klasse, dass die Serie alle Geschlechter und alle Altersgruppen erreicht. Aber du kommst halt dann auch irgendwann in diese Filterblasen rein. Das passiert uns allen mal, dass wir irgendwann in so einer Clique drin stecken und so einem bestimmten Gruppendenken und das zirkuliert dann irgendwann nur noch um sich selber. Und dann hast du eben so Phänomene, dass Leute halt echt vergessen, es ist eine Kinderserie, ursprünglich für Mädchen. Und das ist gut so. Deswegen sind wir überhaupt doch Fans geworden, dass die Serie mit dieser Absicht gemacht wurde und diesem Erfolgsrezept ja auch so gut ist. Das ist ja das, was ich so schade finde, Leute diesen Gedanken ein bisschen aus dem Kopf verlieren, ein bisschen aus den Augen halt verlieren. Dass sie halt denken, jetzt ist das, ja, aber eigentlich ist das ja nicht wie alle anderen Mädchenserien, das heißt, es ist eine Jungsserie. Nein, es ist eine gute Mädchenserie. Und das ist auch richtig so. Und wir sollten das nicht vergessen. Ich glaube, die beste Art, wie ich das beschreiben kann, ist, es ist ein Haus, das uns nicht gehört, aber wir sind eingeladen, wir dürfen jederzeit ein- und ausgehen. Wir sind sehr gern gesehene Gäste. Aber das Haus gehört eigentlich den kleinen Mädchen, für die Serie ursprünglich gemacht ist. Und das bleibt auch so. Und das ist auch gut so. Denn deswegen ist die Serie überhaupt gut. Und ich wünschte mir halt eben, dass dieser Gedanke auch gerade bei den Leuten, die halt leider sexistisch sind oder halt sonst wie halt denken, ne, ist alles meins und Hasbro hat gefälligst keine Spielzeuge mehr zu machen für die Kinder und ich will nur noch teure Sammlerfiguren haben und alles andere ist doof und stinkt und Bürsten ist scheiße, dass die Leute mal ein bisschen innehalten und sagen, Moment, nicht alles muss für dich sein und das ist okay so. Das ist so mein Gedanke dazu. Viele sind auch vollkommen in Ordnung, Leute, die diesen Gedanken nicht vergessen. Ich glaube, diejenigen, die das ganz aus dem Augen verlieren, die sind leider am ehesten auch diejenigen, die dann halt eben mal sexistische, blöde Sprüche ablassen oder sonst vielleicht sagen, ja, meine Pony so männlich, yeah, cool, bro, die halt dann, ne, dann halt eben anfangen auch sich auf Cons Scheiße zu benehmen. So ein paar Leute hast du leider immer und ich hoffe immer, dass die vielleicht nochmal umdenken. Aber nein, Bronies sind nicht grundsätzlich so, nein.
Ach so, darauf ist dann Bike Biceps wohl eine Persiflage.
Nein, ach Gott, nein, der ist halt einfach, der ist aber ein Bodybuilder, mein Gott. Der ist einfach so ein
verdammter Bodybuilder. Der spielt doch auch Violine oder irgendwie, der hat auch eine sehr musische Seite.
Ja, er spielt Geige und er hat Angst vor Schmetterlingen. Also er ist eigentlich ein ganz sensibler, netter Kerl, aber er ist halt eben auch ein lauter Bodybuilder.
Ja.
Man kann beides sein.
Mit ganz kleinen
und der
mit ganz kleinen Flügeln.
Ja, eben. Er ist ein toller Masseur, ganz ehrlich. Guck, hast ja gesehen, was der für Muckis hat. Masseure, professionell haben ja immer dicke Riesenarme. Das ist ja notwendig.
Ich musste immer an die Bob's Burgers hat auch mal eine My Little Pony Folge
gemacht. Die war so gut. Ach, das ist ernsthaft die beste Pony-Parodie, die ich je gesehen habe, weil sie wirklich das Fandom liebevoll verquer dargestellt, aber gleichzeitig auch kritisiert hat auf einer Ebene, die ich sehr gut fand. Es war nicht mal nur LOL, Männer gucken Ponys, sondern die sind eigentlich ganz nette Männer, aber manche von ihnen sind Arschlöcher. Und das war genau akkurat. Das fand ich toll.
Das waren ja die Equestrianauts.
Mit Minnie und Chariot und das den dritten habe ich jetzt vergessen, verdammt.
Was diese Anfangsszene, wo dann wie heißt sie, Tina. Dann dieses Convention Center betritt und denkt, jetzt treffe ich voll auf andere Mädchen, mit denen ich mich austauschen kann und kommt rein und so, oh, das sind ja alles mittelalte Männer. Ja. Okay, aber dann versucht sie sich ja doch anzufreunden mit denen und es gibt halt einen Arschloch dabei, aber was die Serie im Endeffekt zeigt, ist ja, dass auch kleine Mädchen und mittelalte Männer sich über diese Serie anfreunden können und einen Austauschpunkt haben. Ja. Und dass man auch hier vielleicht die klassischen Peergroups auflöst und neue Peergroups schafft.
Ganz genau, das gefiel mir eben so gut an der Parodie. Es war halt liebevoll, es war halt trotzdem sehr kritisch, es ging halt ganz klar darum zu zeigen, es ist schon ein bisschen seltsam und teilweise ein bisschen bisschen hart, wenn man sieht, dass halt da nur Männer rumlaufen oder dass halt das Merchandise an den Ständen so extrem viel kostet. Ich meine, ja, es ist handgemacht, aber das kann sich halt kein Kind leisten, wenn halt Tina dann zu dem Stand geht und einen kleinen Sattel für ihr Figürchen haben will. Und dann kostet das irgendwie $80 oder so. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich kenne das ja. Ich habe Freunde, die machen handgemachte Plüschis und sowas von Ponys. Die kosten ein paar hundert Euro, weil das halt eben alles komplett handgemacht ist mit besten Materialien und vielen Stunden Aufwand. Aber das kann sich halt auch da wieder kein Kind leisten. Deswegen, ich fand das sehr akkurat, mit einer sehr guten Blickwinkel. Also diese Equestronauts-Folge kann ich nur sehr Leuten ans Herz legen, die eine gute gemachte Parodie sein wollen, die mehr ist als einfach nur Männer gucken Ponys. Und ja, die meisten von denen waren einfach, weißt du, harmlos, ein bisschen sozial, vielleicht ein bisschen verquer oder nicht ganz so entwickelt, aber echt nette Leute. Und dann war der, aber der eine halt dabei, der wirklich arrogant war, der halt sagte, ne, es geht alles nur mich, ich habe die beste Sammlung, ich bin toll, ich bin super, der auch kein Problem mit hat, ein Mädchen abzuzocken, weil halt, ne, sie ist ja eigentlich gar nicht die richtig in der Lage, wertzuschätzen, was die Figur bedeutet und so. Er war einfach nur ein dummer Freak, der halt wirklich genau das, was ich eben kritisierte, genau halt eben falsch macht. Dieses halt eben, ne, ich bin derjenige, um den es geht und die anderen sind doof und mir ist das egal. Das heißt ja die Gruppe, die ich sehr kritisierenswert finde, aber es sind nicht alle so.
Ja, Bob's Burgers ist generell eher eine der besten Serien, die es zurzeit gibt.
Ich bin ein großer Fan.
Das sind die neuen Simpsons, ganz ehrlich. Das ist halt auch die Aussage dieser Serie generell, dass man, das ist ja besonders, dass diese Familie sich nicht zerstreitet, wie so oft in Sitcoms, sondern zusammenhält. Und sie mögen sich irgendwie alle, und auch wenn die Kinder nicht wirklich im Laden mithelfen, ist der Vater nie böse, sondern versucht auch immer auf die Wünsche der Kinder einzugehen. Gerade mit dem, wie heißt der Sohn?
Der Sohn heißt Eugene. Er ist nur Gene.
Genau. Eugene, der dann irgendwie dann immer sehr irgendwie sich die Fingernägel lackieren will, und es ist einfach super, und sich zu Halloween als Queen Latifah verkleidet, ja, und sie machen dann einfach mit.
Das finde ich so klasse. Ich darf ich ganz kurz fragen, ist irgendeiner von euch Family Guy Fan?
Ja.
Also nicht, ja, Fan, aber ich habe schon mehrere Folgen gesehen.
Dann verzeiht mir bitte, was ich jetzt sage, aber ich finde Family Guy ist absolut eklig. Das sage ich jetzt ganz direkt. Ja. Einfach weil es eben eine sehr, sehr garstige Serie ist. Und ich finde, ich habe von diesen gerade sehr bösartigen Serien einfach die Nase sehr voll. Gerade diese bösartigen Sitcoms, da denke ich einfach, das haben wir jetzt so oft gehabt. Und Family Guy tritt das breit, muss immer dann noch mal ekliger und noch mal anstößiger sein.
Das, ja, ich meine, das Ding haben wir irgendwie in den 70er und 80ern mit Married with Children, also mit, wie hieß es, eine schrecklich nette Familie.
Ja, genau.
Ja, schon relativ ausgiebig gehabt, aber ja, ich guck's halt doch ganz gern. Übrigens, es gibt diese Star Wars Parodiefilme, die echt geil sind.
Ja, ich habe es geguckt, mir hat es nichts gegeben. Ich gebe auch vollkommen zu. Das heißt nicht deswegen, dass die Serie jetzt deswegen objektiv scheiße ist. Es ist nur für mich einfach ein Unterschied wie von Tag und Nacht, wenn ich halt Bob's Burgers im Vergleich gucke. Denn mir persönlich ist halt gerade dieser sehr beliebte Zynismus der 90er, 2000er irgendwann so auf den Keks gegangen. Und die Simpsons wurden schlechter. Und dann hast du halt gedacht, du möchtest vielleicht eine niedliche, nette Sitcom nochmal gucken. Aber gerade animiert mag ich eigentlich sehr gern, aber Family Guy persönlich für mich einfach viel zu bösartig, und alle sind Arschlöcher, alle sind eklig, alle müssen die ganze Zeit irgendwie einfach schlimme Menschen sein, und Bob's Burgers ist das Gegenteil. Es sind alle verquer, alle sind seltsam, alle haben so ihre Macken, aber sie werden alle sehr freundlich dargestellt. Selbst die Leute, die einem echt auf den Keks gehen, haben immer irgendwie menschliche Fehler, sind einfach ein bisschen, haben manchmal einen schlechten Tag gehabt oder werden halt sonst wie mit einem Blickwinkel betrachtet, der halt irgendwo menschlich freundlich ist. Und das ist etwas, was auch My Little Pony, finde ich, sehr richtig macht. Es gibt selten unter den Leuten, die man betrachtet, wirklich Leute, die richtig einfach gemein sind und einfach nur scheiße. Die allermeisten haben noch irgendwo eine Seite, wo man sagt, ach, der hat halt immer einen schlechten Tag, oder der hat noch was zu lernen, oder der ist gerade heute mal scheiße, aber der lernt noch was dazu.
Ich glaube, das klingt nach einer Serie, die mir auch gefallen dürfte.
Kann Bob's Burgers nur extrem empfehlen, weil wie gesagt, selbst die Verquertesten sind alle echt irgendwo nette Menschen. Selbst die Leute, die man nicht leiden kann, man liebt es, sie zu hassen. Also zum Beispiel hat halt der Hauptcharakter halt eben einen Rivalen, den bösen Jimmy Pesto, der halt sein Restaurant auf der anderen Seite der Straße hat. Er ist ein fieser Geschäftsmann, aber er ist halt trotzdem einfach irgendwie nur ein bisschen ein komischer Typ, der nicht richtig weiß, wie es ist, Vater zu sein und sowas. Ne? Bob ist halt der bessere Vater, aber halt der schlechtere Geschäftsmann. Und die beiden müssen immer im Clinch liegen. Am Ende ist keiner der Gewinner, weil beide sich irgendwie dumm benommen haben und beide irgendwie dastehen wie halt die begossenen Pudel. Aber es ist immer halt irgendwie menschlich. Und das ist, glaube ich, die beste Art, die Serie zu beschreiben. Es ist sehr menschlich. Und deswegen gefällt es mir halt so gut. Es muss nicht immer alles zynisch sein. Die Kinder sind lustig, die Kinder sind nett. Keiner macht sich darüber lustig, dass Gene, wie eben schon gesagt, sich gerne mal als Frau verkleidet, aber weil es ihn erfüllt, weil es ihm Spaß macht. Keiner wird irgendwie gesagt, du bist fett, du bist hässlich, du bist dumm. Es ist alles irgendwie einfach menschlich. Sehr empfehlenswert.
Ja, wobei viele von den sehr, sehr zynischen Serien, glaube ich, auch irgendwo an einer gewissen Stelle dann wirklich, also Jump the Shark, dann machen. Also ich meine, bei South Park irgendwann war es dann halt auch nicht mehr lustig. Und ja, ähnlich geht's mir halt, also schon, also ich besuche gerade von den ersten Staffeln Family Guy, bin ich halt ein Fan. Gucke ich auch ganz gern, aber ja, irgendwann ist es dann halt nicht mehr lustig. Und wenn dann eben dieses höher, schneller, weiter und genau, irgendwie die nächste Episode muss halt dann noch zynischer und noch gemeiner sein. Ja, irgendwann ist es dann halt.
Ja, also
Das fand ich in den ersten Staffeln ja auch eigentlich noch ganz lustig an Family Guy, dass sie, dass sie eigentlich, also ja, jeder kriegt da sein Fett weg und jeder wird da auf einer ironisch-sarkastischen Ebene betrachtet und alles wird, und an keinem wird irgendwie ein gutes Haar gelassen.
Aber das läuft, das war halt mal eine ganz Weile lustig.
Tot, ne? Das läuft halt schnell tot, vor allem, weil es halt, wie eben schon ganz richtig sagt, dass diesen Effekt hat, ne, wir müssen uns weiter toppen, wir müssen noch krasser sein, damit wir noch mehr im Gespräch bleiben, und wenn halt es nur um Schock Effekt geht und nicht um tatsächlich, wir schaffen etwas mit Substanz, dann läufst du dich halt extrem schnell in eine Sackgasse. Und das hat mich bei Family Guy extrem geärgert. Selbst, weißt du, wenn die ein paar gute Gags hatten, ich habe ein paar Folgen so ganz lustig gefunden, ja, aber du hast halt später war eine Folge, die habe ich sogar gesehen und die fand ich so, also wirklich so ekelhaft, dass halt, glaube ich, ich da nie in der Lage sind, da irgendwie komplett drauf zu gucken mit einem von wegen, ah ja, es ist halt lustig gemeint. Ne? Man kann nicht damit alles abwinken. Da ging es halt darum zu sagen, dass die Tochter, wie heißt die, Meg, richtig? Mhm, dass halt die Tochter in der Familie deswegen immer so scheiße behandelt wird, weil wenn sie nicht scheiße behandelt wird, bleibt die Familie nicht zusammen. Das war im Prinzip einfach die Erklärung, weswegen alle die ganze Zeit zu ihr so kacke sind. Und das fand ich also dermaßen daneben. Das ist halt im Prinzip gesagt, wo die Tatsache, dass ihre Familie zu ihr scheiße ist, ist was Gutes, und Meg bringt ein wertvolles Opfer für Familie, habe ich auch echt gesagt, also ernsthaft, eben den Schuss noch gehört. Das ist halt für mich diese Grenze, wo es dann nicht mehr um einfach zynisch geht oder Leute kriegen ihr Fett weg, sondern wo es einfach wirklich eklig, gemein wird.
Also ich, wenn man mal über, ja, Entschuldigung,
Stefan. Ich glaube, die einzigen, die das, also die es wirklich komplett konsequent durchgezogen haben bis zum letzten, das waren, glaube ich, Mondo-Video mit Happy Tree Friends.
Ugh. Ja, das war Heavy Tree Friends sind noch eine Klasse für sich.
Wo ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, okay, was zur Hölle?
Darum habe ich halt gedacht, als was? Ich Teenager war. Ich glaube, das nach zwei Folgen, ja, hat man auch alles gesehen.
Ja, ist halt so. Also sehr viel mehr habe ich davon alle gesehen, aber ich dachte erstmal halt wirklich so, what?
Wenn man mal überlegt, die Familie von Family Guy und die Familie von Bob's Burgers ist ja vom Aufbau fast gleich. Also wir haben den Vater, der so ein bisschen treu doof ist, also
bemüht, vielleicht, ne?
Bob ist vielleicht nicht so gemein wie
Peter
Griffin. Und ja, wir haben halt
Griffin ist ja eher ein doofes Arschloch einfach.
Ja.
Ja, genau. Hm. Und wir haben halt die Mutter, die so ein bisschen, ja, also die wahrscheinlich noch am unterschiedlichsten, aber wir haben dann irgendwie die Tochter, die so gerade durch die Pubertät geht. Genau. Wir haben den Sohn, der so ein bisschen übergewichtig ist und so ein bisschen, ja, so leicht trottelig, aber trotzdem ganz nett. Und wir haben halt.
Das jüngste Kind ist bösartig irgendwerweise.
Das jüngste Kind, das immer so ganz böse Pläne ausheckt.
Wobei ich sagen muss,
ich glaube, da sind sich Stewie und Louise am ähnlichsten.
Wobei man da ja sagen muss, eigentlich so von dem ganzen Aufbau, ne, Simpsons did it first. Also bis auf halt, dass das Kind halt jetzt nicht so viel Bösartigkeit
feiert. Ja, aber Bart.
Ja, eben. Also ja. Das macht dann eher Bart, aber Bart vereinigt dann halt dieses Trottliche und eben dann immer noch mit dem Bösartigen.
Aber schon auffällig, wie ähnlich sich die Familien von Family Guy und Bob's Burgers sind. Also ich glaube, da haben sie sich wahrscheinlich ganz kleine Antithese schaffen wollen.
Das finde ich auch, wie gesagt, sehr schön, weil ich weiß nicht, ich bin einfach irgendwann diesen ewigen Zynismus leid. Ich finde, die Welt ist draußen eigentlich schon teilweise fies genug. Da sehe ich halt, habe ich halt irgendwann, glaube ich, einfach diesen Lust verloren, dann Sachen zu sehen, die dann auch noch mehr böse sind, als sowieso andere Dinge schon sind. Deswegen habe ich mich
halt bei
Bob's Burgers da sehr drüber gefreut, dass das eben nicht so ist.
Ich bin auch ein großer Fan von Kristen Schaal, also die ist auch immer ganz toll
in allen ihren Rollen. Jeder, der Gravity Falls geguckt hat, hat es dann auch von ihrer Stimme schon viel mitgekriegt.
Ja, deswegen finde ich es auch so schade, dass deswegen hat mir so Last Man on Earth jetzt nicht so gefallen, wo es hier auch mitspielt. Also das ist ja jetzt keine Animationsserie, sondern eine Echtserie, aber ja, da spielt sie halt auch mit und da finde ich es halt doof, weil dort es auch wieder darauf geht, dass der Hauptcharakter immer so fies ist und eigentlich immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und dieses wir halten zusammen als Gruppe jetzt auch gerade im Zeichen der Apokalypse, dass das halt geopfert wird dem fiesen Gag, das fand ich halt so das den Makelpunkt an Last Man on Earth, obwohl die Serie eigentlich insgesamt ganz gut ist, vor allem wegen Kristen Schaal, die halt so ein bisschen die etwas verrückte Frau spielt.
Mhm. Um da jetzt noch eine ganze Ecke weiter vielleicht oder ein Stück weit abzuschweifen, was wir ja gut können, gerade genau das aber ist halt so ein Punkt, was ich auch nicht ganz verstehe, warum du zum Beispiel auf Serien wie Archer zum Beispiel so abgehst, was mir halt auch echt einfach von vorn bis hinten zu blöd ist, weil eben die Hauptfigur eben so plakativen Arschloch ist. Ja klar, er kriegt zwar eine auf den Kopf, aber ja.
Wie weit hast du denn geschaut bei Archer?
Ich bin nicht weit gekommen, weil es mich ehrlich gesagt schon nach der ersten Episode total angekotzt hat.
Also das Lustige ist ja, bei Archer wird ja vom gleichen Sprecher gesprochen wie Bob in Bob's Burgers. Mhm. Und es gibt dann in späteren Staffeln auch eine Crossover-Folge, wo Archer dann bei Bob's Burgers, also erst ist dann irgendwie hat dann Amnesie und ist dann jetzt auf einmal Bob, also hat dann Familie und dann also Bob's Burgers gezeichnet im Stil von Archer. Aber was ich halt bei Archer auch gut finde, dass in den späteren Staffeln gezeigt wird, dass Archer auch nicht nur das Arschloch ist, sondern sich auch bemüht, gerade im Sinne von Lana halt dann zu gefallen oder mit Lana sich zu versöhnen, also er bemüht sich dann auch und in später Staffeln drehen sie dann dieses Arschlochhaftigkeit nochmal zurück und gerade in der Archer Weiß Staffel, also das ist ganz, also wer die Serie nicht kennt, möchte ich da jetzt nicht zu viel spoilern, da versuchen sie dann auch zusammenzuhalten und klar, Archer ist arrogant und immer auf sich selbst bedacht, aber sie zeigen dann auch die Ader, dass er dann auch auf seine quasi Familie acht gibt.
Ja gut, ich meine, das ist halt so ein bisschen Charakterentwicklung. Aber selbst das hast du ja zum Beispiel auch in Family Guy drin. Ich meine, es war ja eigentlich nicht immer so gewesen, dass Mac zum Beispiel in der Serie so das Arschloch war. Also nicht also Arschloch im Sinne von der Punching Bag. Das hattest du eigentlich am Anfang von Family Guy so gar nicht drin gehabt.
Ja, das
da war eher, da ja. war eher eigentlich noch der wie heißt der Chris?
Chris, ja, die Sohn.
Ja, genau, der Sohnemann war dann eher noch so der Punching Bag gewesen.
Ja, und es ist halt bei Archer nicht so. Also da haben sie jetzt nicht so aufgedreht von wegen haha und die machen sich gegenseitig nur fertig, sondern die haben dann auch so Elemente reingebracht von wegen wir müssen jetzt zusammenhalten und irgendwie jetzt schaffen, über die Runden zu kommen und gerade jetzt auch mit Cyril, also mit dem er ja den größten Beef hat, dass man da irgendwie zusammenarbeitet. Klar, Archer ist der jetzt nicht so vorbildlich wie Bob's Burgers oder jetzt, um mal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wie die Ponys, aber halt auch nicht so schlimm wie Family Guy.
Was mir bei den Ponys, also wir hatten ja schon die Diskrepanz angesprochen, mit dass es für kleine Mädchen gemacht ist und von erwachsenen Männern geschaut wird.
Auch
von Erwachsenen. Was ich da immer nicht so richtig sehe, erst wenn man mich mit der Nase draufstößt, ist diese Geschlechtersache. Ich habe halt zuerst immer den Satz bloß so wahrgenommen, das ist eine Serie für Kinder und sie wird aber von Erwachsenen geschaut. Da musste ich dann erst einen Ponytime-Podcast hören und wo ihr das dann auch öfters angesprochen habt, zu merken, ach, da steckt ja noch diese andere Ebene drin.
Welche andere Ebene meinst du gerade spezifisch?
Na, diese, dass das halt, ja, dass das halt von vielen auch so gesehen wird, ja, das ist ja eine Mädchenserie und deswegen ist es schlechter. Also, dass da auch immer noch dieses Problem drin steckt, obwohl ich das eigentlich, das nervt mich und das will ich eigentlich gar nicht mehr haben.
Ja, das glaubst du, was ich denke. Das ist das, was ich immer sehr, sehr herzerbrechend finde, ist, wenn ich versuche, gar nicht mal böswillig, so einfach nur Leute auf solche Themen aufmerksam zu machen. Nicht im Sinne von, ach ja, guck mal hier, Politik, sondern im Sinne einfach von, einfach mal Erwähnung, einfach nur schon zu sagen, hey, ich bin das gar nicht so gewöhnt, dass eine Serie so positiv Mädchen und feminine Dinge darstellt. Und dass die Leute mich schon angucken, so doof wie das mir gar nicht aufgefallen. Das ist halt, was so schade ist. Weil es einem nicht auffällt, heißt man nicht, dass man gleich ein Arsch ist oder so, aber das heißt auch nicht, dass es deswegen nicht stimmt. Aber das finde ich halt gerade eben bei diesen Filterblasen etwas schwierig, die im Netz existieren, weil Prinzip die ganzen halt Männer-Fangruppen, sag ich mal, untereinander halt nur die Köpfe zusammenstecken und über nichts anderes mehr reden. Das ist halt schwer, denen klarzumachen, hey, da gibt's noch mehr als nur das und ihr seid willkommen, aber der ganze Wert der Serie kam primär davon, dass es eben Mädchen mehr geboten hat, als einfach nur, guck mal, du musst Klamotten kaufen. Und das ist halt schade, weil ich Leuten halt gerne begreiflich machen möchte, die Serie ist toll auf verschiedene Arten und hat eigentlich in einem sehr wichtigen Problem zumindest ein bisschen Widerstand geboten, nämlich eben diesem Problem, Mädchen müssen Jungs wollen und Klamotten wollen und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Für Jungs gab es halt häufig in den Medien mehr Auswahl als für Mädchen und das sehen die My Little Pony halt in der Qualität und halt eben auch dem Umfang, was sie bieten, was sie ansprechen, was sie können. Gerade eben die feminine Medien sehr bereichern, finde ich halt, das sollte gesehen werden. Und dass halt Leute dann sagen, was, nee, das habe ich so nie wahrgenommen, deswegen stimmt es nicht, ist halt schade.
Dieses typische, alles muss pink sein und weil es ja für Mädchen ist und so, was es ja früher in den 80er oder in den 80er Cartoons ja auch immer gab. Also es gab ja He-Man, kennt der eine oder andere vielleicht auch noch.
Ja, klar.
Und dazu musste es natürlich dann auch noch eine Mädchenserie geben, die halt She-Ra war.
Ja, das ist genau das Gleiche, nur mit exakt das Gleiche wirklich schon.
Ja, ja, eigentlich exakt das Gleiche. Ist nur ja auch die Schwester von He-Man, ne?
Und der Bösewicht sieht fast genauso aus wie Skeletor, heißt nur ein bisschen anders und die machen alle das Gleiche. Aber sie hat ein Regenbogenpferd, und haut den Bösewicht halt mit einem Schwert, das ein bisschen hübscher und eleganter ausschaut. Deswegen ist das für Frauen. Das muss halt so nicht sein. Dieses mit diesem, wie heißt das so leider sehr richtig noch in den Spielzeugmärkten, das pinke Ghetto. Das halt, du weißt halt immer, wo die Mädchenspielzeuge sind, ne? Das ist da, wo alles pink ist.
Ich kannte den Ausdruck bis dato noch nicht, aber ich finde ihn so schön und treffend.
Leider,
da gab's ja auch sehr treffend. Da gab es ja auch in den letzten Jahren dieses eine schöne Video mit dem Mädchen, was sich da im Spielzeugladen erstmal beschwert, warum denn die Mädchensachen immer pink sein müssen und warum denn da nicht die Jungs damit spielen dürfen. Und das fand ich ganz niedlich.
Aber das ist halt auch richtig, denn es ist eben wieder ein Fall von, das Problem existiert schon lange, nur erst jetzt werden wir darauf aufmerksam. Und das ist ein scheiß Gefühl, zu denken, es gab ein Problem, das ich einfach lange nicht mitbekommen habe. Und auf einmal höre ich davon. Ich war einfach ignorant. Das hört keiner gern. Ich verstehe schon, warum Leute durch das diese Schock- oder Reflexreaktion haben, wenn ich einfach mal sage, dass ich habe länger darunter gelitten irgendwo, dass die Medien so extrem beschissene, sage ich einfach mal ganz frech, Bilder von Frauen dargestellt, im Sinne von Mädchen alle oberflächlich. Ne? Das schadet Frauen. Das schadet mir in meinem Alltag. Leuten dann sowas zu sagen, das hören die nicht gerne, weil sie halt dann denken, oh Gott, da gab es ein Problem, das ich nicht wahrgenommen habe. Das muss ich ja jetzt zugeben, dass ich was nicht wusste oder dass sie ignorant waren. Das tut weh. Aber das ist leider manchmal so. Das pinke Ghetto hat mir schon immer geschadet, ja.
Was ich auch ganz schlimm Auswuchs finde, ist dieses, was gerade Marvel bzw. Disney macht bei der Vermarktung von den Avengers-Spielzeugen, dass sie teilweise ein Avengers-Set verkaufen, aber da fehlt einfach Black Widow.
Ja, genau. Ganz typisch. Das passiert ganz oft.
Dann stellen sie eine Szene in Spielzeugen nach, die ganz klar Black von, also die kommt auch aus den Trailern, wo sie dann aus dem Quinjet mit dem Motorrad fällt. Und diese Szene haben sie einfach in dem Spielzeug dazu einfach aus Black Widow Iron Man gemacht, was keinen Sinn macht. Wozu muss Iron Man ein Motorrad fahren? Er kann fliegen.
Eben. Aber
das ist einfach nur dumm. Also ich kann nicht verstehen, wie Leute drauf kommen, da einfach Black Widow einfach weg, also aktiv wegzulassen. Also das ist ja nicht, haben wir jetzt noch jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht, sondern das ist eine aktive Entscheidung, Black Widow wegzulassen.
Das ist das Gleiche, wenn du DC fragst, warum es immer noch keinen Film zu Wonder Woman gibt, obwohl sie einer der ältesten Charaktere ihrer Franchises ist. Oder warum der, beziehungsweise eigentlich noch viel schlimmer, warum der Lego-Film, der Lego-Kinofilm, der allererste Kinofilm ist, in dem Wonder Woman aufgetaucht ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der verdammte Lego-Film. Ein toller Film.
Ja.
Aber das ist nicht der Film, in dem einer von DCs wichtigsten, ältesten Charaktere als erstes auftauchen sollte. Das ist einfach Wahnsinn. Also
DC Cinematic Universe habe ich jetzt nur noch ganz wenig Hoffnung, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, aber das hatte ich auch im letzten Cast gesagt. Was mich zum Beispiel stört, wir hatten ja im letzten regulären Cast uns den Trailer zu dem Supergirl-Film angeschaut, der auch so schreit, wir müssen jetzt eine Superhelden-Serie für Mädchen machen. Ja. Also wird Supergirl nicht irgendwie Journalist wie ihr Cousin Kent Clark, sondern sie arbeitet als Assistentin für eine Frau, die verdächtig nach Der Teufel trägt Prada anmutet. Oh. Also es war einfach so, Der Teufel trägt Der Teufel trägt Prada meets Supergirl. Also das ist wirklich ganz, also der Pilot auf ich hoffe, dass da noch Potenzial drin steckt und dass sie noch die Kurve kriegen, aber der Pilot ist wirklich, es geht darum, dass sie irgendwie,
Zeit unsicher und ach, und ich kann das ja eigentlich gar nicht, und auf einmal entdeckt sie so ihre innere Stärke und,
wirk. Und es ist halt alles, und dann müssen halt irgendwie auch alle weiblich sein, dann wird halt gibt's dann auch so eine weibliche General Zod. Also so einfach so ganz klar, okay, wir haben hier General Zod, aber es ist für Mädchen, deswegen muss es eine Frau
sein. Genau, und es kann ja kein Mann sein, weil eine Frau ja gegen einen Mann nicht gewinnen kann. So, eigentlich wär's doch echt sau cool gewesen, wenn Deadpool eine Frau wäre.
Ja, guck dir Squirrel Girl an.
Ja, okay. Ja, aber zum Beispiel auch bei der einen super guten DC-Serie, die wir besprochen haben, Daredevil, haben sie ja eigentlich auch schon wieder Mist gebaut.
Welche
Serie? Weil sie hätten ja sie hätten ja einfach mal Elektra mit reinnehmen können.
Kommt vielleicht nächste Staffel, da gibt's vielleicht noch
eine Chance. Ja, es gab jetzt schon Meldungen, dass sie eine Elektra casten werden.
Sehr gut.
Aber bei Marvel ist halt auch Ike Perlmutter, der irgendwie komplett in Bodenhaftung verloren hat und so Sachen sagt, ja, weibliche Superhelden hat man ja gesehen, Elektra-Film hat nicht funktioniert. Irgendwie und der Birds of Prey-Serie, ja, aber der schiebt das dann halt auf die Frauen und nicht auf darum, dass der Film generell scheiße war.
Ja, oder dass das Budget
klein Daredevil nicht so toll
das
war.
Das Budget war klein, ja, die haben nicht die gleichen Möglichkeiten und Zeit bekommen und solche, oder Promotion. Oft hapert es an der Promotion tatsächlich, dass gesagt wird, nee, das bewerben wir jetzt einfach mal nicht. Und dann hinterher, ja, das hat ja keiner gesehen.
Ja, typisch. Aber ich meine, im Endeffekt gut, der Devil-Film, der war auch scheiße.
Der war ja auch, dass er über Männer war, ne? Das handelt nicht an den Männern.
Um mal zum Beispiel jetzt auch den Bogen vielleicht wieder ein bisschen zurück zu den Animationsgeschichten zu. Ich meine, guck dir zum Beispiel die ganzen oder viele der Studio Ghibli-Filme an. Das sind eigentlich meistens die Frauen die starken Hauptrollen. Schau dir Ghost in the Shell an.
Oder Nakasia vom Tal der Winde, das ist
Miyazaki. Studio Ghibli.
Ja, meine ich.
Ja, also.
Oder? War das nicht Studio Ghibli? Ja,
Ghost in the Shell war nicht Studio Ghibli.
Nee, Ghost in the Shell nicht, aber halt so die ganzen, eigentlich so ziemlich alle Studio Ghibli, also zumindest von den sehr, sehr bekannten sind eigentlich meistens die Streikenrollen und die Hauptrollen immer weiblich.
Ja. Und das ist einfach. Ja, das ist irgendwie in der westlichen Welt.
Ja, nicht nur da. Wir dürfen nicht vergessen, dass andererseits Japan auch ein sehr sexistischer Ort ist. Ich meine, Frauen ist nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit ohne Hand vom Mund zu lachen. Es ist einfach verschiedene Arten von Sexismus. Er drückt sich verschieden aus, würde ich sagen. Dass halt zum Beispiel die Hauptcharaktere häufiger eben wirklich sehr fetischisiert werden oder eben sehr auf bestimmte Klischees runtergerechnet werden, die dann eben den Männern wiederum gefallen sollen. Das passiert leider auch.
Zu dem Ding hat sich ja neulich Miyazaki selber nochmal geäußert, ne? Also zu dem Fetischisieren oder Sexualisieren von den Hauptcharakteren aus eben den Studio Ghibli-Film. Er hat dann bloß so gemeint, macht das nicht. Ich will nicht, dass ihr das macht. Das sind tolle, starke Figuren und ihr sollt euch nicht dran aufgeilen. Fand ich auch
Ja, das haben wir auch das Problem bei Ponys. Also, wenn jetzt, du kannst ja nicht gefahrlos irgendwie My Little Pony in der Bildersuche
eingeben. Ja, Regel 34, ne? Also.
Mhm. Ja, aber das geht noch weiter als Regel 34. Das hat ja ganz, also, das ist ja, ich kann nur vermuten, dass es da Leute gibt, die das irgendwie richtig aktiv voranbringen wollen und das irgendwie als das Herz des Pony-Fandoms.
Ja,
ich nehme an, dass da die Brownies eine große Rolle spielen, aber das ist halt problematisch.
Dazu kann ich leider auch noch mal was sagen. Das ist eben einer dieser Aspekte, die ich meine, wenn halt Leute in ihren Filterblasen drin stecken und komplett gerade auch diese Kontexte vergessen. Denn ich sag mal ganz pragmatisch einfach, die menschliche Natur können wir nicht ändern. Dass es von allem und jedem irgendwie was geben wird, wo jemand sagt, oh, geil, weißt, das passiert. Ich glaube, da sind wir nicht in der Lage, irgendwas dran zu ändern. Das wäre, glaube ich, etwas naiv. Wir können aber sehr wohl unsere Einstellung zu dem Thema beeinflussen. Und ich finde es einfach, ehrlich gesagt, ziemlich zum Kotzen, wie halt Leute so in ihren Filterblasen drinstecken, dass sie halt meinen, ich muss ja meine Vorliebe für solche Inhalte auch nicht irgendwie verstecken oder ich muss sie auch nicht irgendwie so für Kinder unzugänglich machen. Es gibt Leute, denen ist das scheißegal, weil sie halt wiederum halt wieder meinen, die Serie ist für mich. Es geht nur um mich und meine Kumpels und meine Clique. Und Kinder gucken ja eh nicht ins Internet oder so, ist dann die Ausrede. Da bin ich als Convention-Organisator zum Beispiel auch immer ein bisschen von den Socken. Du hast auch da längst nicht die Mehrheit, aber es gibt ja bestimmte Gruppen von Leuten, denen du dann erklären musst, wirklich erklären musst, warum sie kein anzügliches Pony-T-Shirt anziehen dürfen auf einem öffentlichen Event, wo Familien kommen, wo alle Altersgruppen kommen. Das ist sehr schwer für mich zu verstehen, muss ich zugeben. Weil ich mir denke,
es gibt ja auch,
warum weiß nicht jemand, der weiß, er mag sowas? Okay, ja, ist dann so, ist blöd, ist vielleicht blöd, ist vielleicht toll, ist mir egal. Es ist aber so. Sollte einem doch klar sein, ich zeig das doch nicht überall öffentlich her. Ich verstehe einfach diese Ratlosigkeit gegenüber sozialen Kontexten nicht. Das hat Leute.
Sollte man eigentlich schon von einem erwachsenen Menschen erwarten können, ne?
Sollte, aber ich habe leider festgestellt, so viele tolle Dinge ich in diesem Fandom erlebt habe. Ich habe auch genügend Leute erlebt, die echt der festen Überzeugung sind, mein komischer Fetisch muss überakzeptiert werden. Und Leute, die mir sagen, ich darf ein T-Shirt nicht auch öffentlich anziehen, die sind Arschlöcher. Wir wurden schon echt von der Galacon aus, also auf Twitter und so fertig gemacht, von bestimmten Gruppen nur, aber das reicht ja. Das ist halt hieß, ne, wir verbieten 18-plus-Content, wir machen keine Panels über sowas. Die Künstler dürfen so Bilder nicht verkaufen. Einige Leute meinen halt immer noch, ich habe einen Anspruch darauf, dass dieser Teil des Fandoms, den ich toll finde, repräsentiert wird. Und wenn das nicht gemacht wird, ist das doof.
Lass mich raten, die haben dann wahrscheinlich relativ schnell alle von Zensur gesprochen und geschrien, oder?
Sowas, ja, ja.
Ja.
Meistens.
Denn solche Leute mich entgegenhalten, ja, dann macht einfach eure eigene ab 18 Pony-Con.
Das ist das Schlimmste. Das ist der schlimmste Aspekt. Das könnte man dann vielleicht denken, aber auch das funktioniert nicht.
Warum?
Weißt du, warum es keine Gravity Falls Cons gibt?
Nein.
Nicht, weil es kein Interesse gäbe. Das definitiv nicht. Es gibt ein riesiges deutsches Fanforum allein schon. Also die Serie hat auch eine Serie, die ja eigentlich für Kinder ist und das auch weiterhin der Fall bleibt. Aber für jede Altersgruppe finde ich so viel zu entdecken. Hat so viele Details, Charakter, Tiefgang, tolle Zeichnung, alles. Aber es gibt keine Convention, weil Disney es nicht erlaubt. Disney ist da extrem strikt. Die sagen einfach, nein, egal, was Fans da machen. Sobald der Name des Franchises irgendwie auftaucht, sind Leute wie Disney sehr schnell dabei zu sagen, nein. Die Tatsache, dass also Hasbro diese Conventions duldet und nicht einfach mit Anwälten kaputt droht, ist was Besonderes. Das ist aber, glaube ich, etwas, was auch da Leute, die halt nur internetaffin sind und vielleicht sich nicht mit so Themen auseinandersetzen, gerne vergessen. Wir sind geduldet. Uns gehört das Haus nicht, wie gesagt. Das Haus gehört ganz streng genommen Hasbro und der Zielgruppe. Und ich weiß von meinen Kontakten mit Hasbro, denen ist das ehrlich gesagt sogar sehr recht, dass es tolle, kostenlose Werbung für ihr Produkt gibt, solange es die Marke nicht schädigt. Und du kannst dir denken, was ganz toll Marke schädigt. Eine Kindermarke.
Jetzt ab 18 Pony.
Ganz genau. Oder Inhalte oder sonst wie. Wo halt, wenn die hören, ne, weißt du, eine Mutter hat sich beschwert, jemand hat dann Ponyporn verkauft oder so ein T-Shirt oder sowas, ne, dann kannst du denken, wenn sowas sich häuft, dann sagt Hasbro ganz schnell, okay, was mit den Cons ist mir Ärger, als es uns Gutes einbringt, das verbieten wir jetzt einfach, dann kriegt keiner was. Ganz einfach.
Ja klar, ich meine, und den ersten, den sie halt mit Garantie eben auf die Füße steigen werden, das sind natürlich die Leute, die den ganzen Spaß dann organisiert haben, das dann im Zweifelsfalle eben freiwillig und eigentlich mit einem guten Ansinnen. Und dann gab's halt wieder mal eben meine Theorie, Arschlöcher gibt's überall. Ja, eben ein paar Arschlöcher, die es halt dann eben komplett verquer kaputt machen mussten.
Das ist in dieser das Gefühl, ich habe ein Anrecht auf das, was ich mag. Und wenn jemand das nicht möchte, dann ist mir das egal. Ich habe trotzdem ein Anrecht auf das. Das ist etwas, worauf ich relativ oft leider getroffen bin, spezifisch im Pony-Fan. Dieses, ich bin ein Typ, ich bin toll und weil ich diese sehr mag, verdiene ich irgendwie einen besonderen, sondern einen extra Keks, einen extra Schulterklopf und vor allem auch extra Rechte. Und da hört das für mich dann auf. Da sage ich nämlich, nein, du bist genauso erwünscht wie alle anderen, wenn du dich benehmen kannst. Aber benehmen hängt auch damit zusammen, dass man kompromissbereit ist, dass man eben nicht bewusst anderen auf die Füße tritt und sagt, was, du magst meine Pony-Pornos nicht, ist mir doch scheißegal. Nee, so funktioniert das Leben einfach nicht. Und das,
ich glaube, solche Leute gibt's halt einfach überall.
Leider.
Auch in den Communities, wo man denkt, ja, die sind sehr weltoffen. Gerade auch bei den Hackern auf dem Kongress habe ich ja zum Beispiel nur sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber dann gibt's halt trotzdem immer noch die Keller-Nerds quasi, die so sozial gar nicht können und ja, auch ja, wieder mit so einem Anspruchdenken rangehen.
Ja, bei den Hackern gibt's das ja eh dann nochmal, die sich dann halt auch so extrem abschotten, denen es eigentlich gar nicht so recht ist, dass eben gerade der CCC da auch sehr, sehr nach außen geht und ja, und da eben auch Öffentlichkeit schaffen will und Verständnis für das Ganze, was die da eigentlich machen, schaffen will, und die da halt meinen, ja, hier, wir hätten lieber in unseren Kellern bleiben sollen und hätten da irgendwie keine Ahnung was machen sollen.
Das ist ja das Interessante bei den Pony-Fans, die wollen ja eben nicht im Keller bleiben, aber auch die, die halt eben nicht verstehen, dass nicht jeder ihren Fetisch sehen will, die meinen halt, ich muss das trotzdem zeigen. Es ist eine gewisse Kultur, die durchaus im Pony-Fandom gestärkt wurde, dieses, ich bin stolz, ein Brony zu sein. Das sage ich mal so zusammengefasst. Es hat damit angefangen, gut gemeint, denke ich, auf jeden Fall, und größtenteils wahrscheinlich immer noch, dieses zu denken, hey, ich bin ein Typ und ich muss aber nicht was gegen feminine Dinge haben. Ich akzeptiere diesen Teil an mir. Genau, ich muss es nicht verstecken, ich muss mich nicht schämen, ein Mann zu sein, der gerne ein Mann ist, der aber auch eben gerne feminine Dinge mag. So weit, so gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich ein großer Freund von sogar. Weil ich meine Geschlechtergrenzen so strikt auf so Rollen zu minimieren, sag ich mal, muss nicht. Aber du hast dann halt auch tatsächlich, wenn du diesen Stolzfakt immer weiterziehst, dass du irgendwann das Phänomen, dass Leute eben auch sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und einfach, ich bin hier und ich krieg dafür schon eine Medaille. Ich bin toll. Einfach so. Weil ich das sage. Und dann kommst du halt auf dieses, ich habe einen Anspruch drauf, dieses Entitlement, wie man im Englischen so schön sagt, dieses, ich will das haben, also kriege ich es auch, es ist ja egal, ich bin ja toll, ne, ich darf ja alles. Und das ist gerade im Pony-Fandom, das ist leider etwas, was mir aufgefallen ist, dass Leute dieses sehr gerne nach außen tragen, aber eben auch halt die Dinge, die man nicht nach außen tragen sollte, wo sie halt meinen, nö, die böse Außenwelt, die ist ja nicht nur gegen feminine Dinge, die ist ja auch gegen meine Pony-Porn, das ist mir doch egal, ist scheißegal, ich bin ein toller Rebell. Ich habe wirklich, also, ich verfolge Drama nicht viel, weil ich eben erstens auch keinen Bock drauf habe. Zweitens, es kostet aber eine Menge Energie, die ich nicht dafür ausgeben will. Und drittens, bringt's auch nichts. Wie du schon richtig sagtest, blöde Leute gibt's überall. Also du kriegst halt manchmal einfach so Sachen mit. Wir hatten halt leider schon Leute teilweise auf Cons, die halt auf ein T-Shirt bestanden haben oder die mit einem Auto vorgefahren sind, wirklich ohne Witz, die dann bestimmte Aufdrücke oder sowas hatten, wo ich halt auch dachte, der Typ ist ja vielleicht ganz nett, aber warum muss er jetzt ernsthaft so einen Aufdruck mit so einem anzüglichen Pony-Hintern drauf haben? Das sind halt diese Dinge, die ich nicht verstehe. Dieses, ich trage etwas nach außen, wo ein Großteil der Welt es nicht sehen will und nicht sehen muss, und das finde ich auch okay so. Aber die Leute möchten es nicht wahrhaben. Dieses, ich habe einen Anspruch. Und das drückt halt gerade Mädchen sehr weg, weil wenn ein Mädchen halt dann eben sagt, ne, ich will das nicht sehen, ja, was machst du eigentlich hier? Es geht doch um uns, um unsere coole Clique.
Gibt dann immer dieses tolle Argument, also toll in Anführungszeichen, ja, dann geh halt nicht ins Internet.
Ja, oder geh ja nicht auf die Con, das ist doch Schwachsinn.
Ja. Genau, und die Con ist ja eigentlich für alle und vor allen Dingen eben für alle Fans da. Und bloß weil jemand da jetzt den Anspruch hebt, halt sein Bullshit da öffentlich zur Schau zu stellen, dann ist eigentlich, glaube ich, dann wirklich so, ja, Demokratie halt, rechter Mehrheit, also, Alter, das wollen wir hier nicht sehen, geh woanders hin damit, geh zu 4chan.
Ja klar, und ich sage, das ziehen wir auch so durch. Ich denke halt bei den allermeisten, das ist nicht mal bös gemeint, es gibt natürlich auch Arschlöcher, die halt 100% absichtlich Arscher sind, klar. Also ja, klar, den meisten ist das, glaube ich, einfach nicht bewusst, dass sie halt wirklich eine Menge Schaden damit anrichten und dass die Leute halt eben aktiv es unwohl machen und nicht, weil die Leute irgendwie empfindlich sind oder so sensibel, political correctness oder so, sondern wirklich es einfach Dinge gibt, die muss nicht jeder haben, nicht jeder sehen, und das ist okay so. Das finde ich eigentlich sehr schade, wenn diese Dinge, die eigentlich in der Serie vermittelt werden, nämlich dieses, ne, wir sind alle verschieden und wir finden nicht immer eine exakt gleichwertige Lösung, aber wir bemühen uns, füreinander Respekt zu haben, was ja eigentlich eine sehr starke Message der Serie ist. Dass das den Leuten im echten Leben eben viel mehr abgeht, als man denken würde. Es lässt halt jeder nur so weit an sich ran, wie er will. Und wer das nicht sehen will, sieht's auch nicht. Ja, das ist leider ein häufiges Problem.
Der Titel der Serie an sich ist ja schon Friendship is Magic. Und das sagt ja schon an sich viel aus.
Ja.
Stärkeres Statement für Freundschaft und ja, Akzeptanz kann man ja gar nicht haben.
Ja, und das wäre halt mein Wunsch eben auch, wie du eben das leider sehr richtig sagtest. Ich kann nicht googeln, ohne Ponyporn zu finden. Ich sag nicht, die Leute, oh, ihr dürft nie wieder Ponyporn machen. Das wäre einfach albern, das kann ich gar nicht, selbst wenn ich es wollen würde. Ich kann nicht sagen, hört auf, Menschen zu sein, die komische Dinge mögen. Das ist so alt wie die Menschheit als solches. Von daher, das klappt nicht. Aber macht es nicht den Kindern zugänglich. Packt es hinter Filter. Das gibt's auf den einschlägigen Bilderseiten und so kann man jede Menge so not safe for work filter oder sonst was einrichten, das geht, ist überhaupt kein Problem, dann taucht es bei solchen Bildersuchen auch meistens nicht auf. Oder wenn ihr ein Bild seht, das nicht an, nicht gerecht ist für Googles Bildersuche, dann kann man die ja sogar melden. Dann kann man sagen, das hier ist ein nicht jugendfreier zu nicht jugendfreier Entschuldigung, Zunge verknotet. Nicht jugendfreier Inhalt, der sollte halt in der Safe Search blockiert werden. Das kann man alles machen. Das sind alles ein paar Handgriffe, mit denen man für alle das Internet ein bisschen angenehmer machen kann. Und ich finde, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Dass jeder weiß, alles hat seinen Platz. Hm. Aber das ist halt ne, ein niedliches Fernsehen über eine niedliche Kindersee, aber ich muss mir über solche Themen Gedanken machen. Das ist ein bisschen schade eigentlich.
Aber jetzt haben wir lange über solche Leute geredet und im Chat kommt ja auch gerade so ein bisschen rüber, dass das vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild raufwirft. Also definitiv. Würdest du sagen, dass das so ungefähr 1% sind an Idioten oder?
Nee, also ganz so wenig leider nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein gigantisches Fandom. Das Fandom ist ja wirklich so gewachsen, wie sich das niemand hatte ausmalen können. Wenn immer du irgendjemanden fragst, der von den Ehrengästen, die halt auf den Cons auftauchen, die in dieser Serie mitarbeiten in irgendeiner Weise, die hier sagen alle einhellig, ja, das glaubt doch keine Sau, dass sowas passiert, das erwartet niemand. Das haben wir alle nicht erwartet. Das glaube ich denen sehr wohl. Also die Größe dieses Fandoms heißt halt eben auch, du findest eine Menge, wirklich eine ganze Menge tolle Leute, nette Leute, Leute, die einfach die Serie mögen, Leute, die auf Cons gehen, Leute, die halt sagen, hey, ich zeichne dir mal was, weil ich einfach Lust dazu habe, oder Leute, die halt sich was Schönes ausdenken, die Musik machen, die inspiriert sind, alles. Das ist eine großartige Sache, wie in jeder Menschengruppe, die einfach eine Zahl von 2 übersteigt und selbst da, ne, kann man, weiß man nie. Hast du immer eine Situation, wo es Leute jeglicher Art gibt, es gibt gewisse Tendenzen und je nachdem, welchen, sag ich mal, diese Inselchen du dich bewegst, siehst du verschiedene Sachen verschieden stark. Gibt natürlich Orte, da siehst du halt leider besonders viele Leute, die halt eben ihre, ja, wie doch alles egal Attitüde haben, aber du gehst in andere Communities oder andere Seiten oder andere Foren oder ganz egal und hast wieder eine ganz andere Atmosphäre. Es ist, jede Gruppe hat dieses Inselchen und die allermeisten sind eigentlich die Masse, die ruhig ist, die nicht viel sagt, aber die vollkommen okay ist. Das ist meine Meinung. Also ich habe in den allermeisten Leuten habe ich tolle Erfahrungen gemacht, dass die einfach harmlos sind, dass die Spaß haben, dass die sagen, hey, Con hat mir gefallen oder das war mir wichtig oder ich habe jemandem was gezeichnet, der fand das dann toll oder was auch immer. Ne? Das sind diese ganzen kleinen Dinge. Es ist halt nur leider wie immer sehr schade. Etwas aufzubauen ist immer schwieriger, als es kaputt zu machen. Deswegen sind leider die paar Leute, die echt kacke sind, sag ich mal so böse, oder die einfach oder zumindest einfach ignorant sind oder nicht merken, wie viel Schaden sie anrichten oder es nicht merken wollen. Dass die halt leider doch immer einen gewissen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die halt können einen ganzen schönen Tag, können die halt mal eben leider versauen. Das ist.
Ja, die stechen halt meistens auch sehr, sehr gut heraus, aber ich meine, das hast du, wie gesagt, eben meiner Theorie, also ist meine Theorie, aber hast du eigentlich überall. Also Leute, die definitiv, dann halt wirklich die negativen Ausreißer stechen halt immer sehr, sehr extrem raus und die bleiben leider Gottes aber eben auch meistens doch sehr, sehr im Gedächtnis.
Deswegen bedauere ich so Sachen ja leider, weil ich eben, wie ich am Anfang schon sagte, ich bin sehr inzwischen mit dieser Serie verwoben, diesem ganzen Fandom. Und ich würde das nicht tun, wenn ich es scheiße finden würde. Bin kein Masochist oder sowas von Beruf. Ich gehe nicht hin und sage, oh, ich finde das so furchtbar, ich mache mehr damit. Quatsch. Ich finde die Serie toll, ich finde das Fandom großartig. Es bedeutet mir so viel. Also ich könnte Stunden referieren darüber, was es mir bedeutet. Ich sage, der Sachen, die mir viel bedeuten, sitzt gerade auf meinem Sofa und spielt Pokémon. Den habe ich in Amerika kennengelernt. Das hätte ich vorher nie getan. Fernbeziehungen, habe ich gesagt, sind nicht mein Ding. Aber dann lernt man sich eine Ponyforum kennen. Und ne, 1,5 Jahre später sitzt er jetzt hier und ist hergezogen. Das berechnet mit sowas, ne? Das ist
Pokémon.
Ja, wohnt jetzt hier, fängt bald einen Job an. Also.
Das ist doch cool.
Nach sowas sucht man aber halt eben nicht einfach mal eben so. Es passiert irgendwie. Und es ist passiert wegen Ponys. Also dieses Fandom hat so viel Potenzial, toll zu sein. Und die allermeiste Zeit passiert das auch. Wir machen Charity-Sachen. Wir haben so viel künstlerische Kreativität. Wir fangen an, inspiriert zu sein. Wir lernen neues Medium, neues Instrument. Wir beschäftigen uns mit Chats. Ich habe gelernt, Foren-Softwares zu installieren. Ich weiß jetzt, wie ein Mikrofon auf einer Bühne funktioniert. Ich habe alles mögliche an kleinen und großen Fähigkeiten gelernt, wegen diesem Fandom. Und
das finde ich auch.
Ganz so Beziehungen führt. Ne? Und das ist, muss man immer im Auge behalten. Und ich finde einfach diese Ausreißer nach unten so schade, weil eben so viel Gutes da ist, was es eigentlich nicht verdient, im selben Topf zu sein. Aber manchmal muss man halt leider ehrlich sein mit sich selbst und mit anderen und sagen, es gibt Sachen, die sind kritikwürdig und die sollten nicht vergessen werden. Denn wenn man Sachen halt, die kritikwürdig sind, ignoriert, werden sie halt leider auch nicht besser. Aber gleichzeitig ist es auch absolut wichtig und richtig, da hat der Chat recht, nicht zu denken, das sind alle. Nein, das würde mir die ganze Sache komplett vermiesen, weil ich mich, wie ich schon sagte, ganzen Tag mit Drama beschäftigen würde, was ich eben nicht tue, aus genau dem Grund, weil es eigentlich am Ende des Tages so kritikwürdig es ist und ich das, wie wir hier gerade sitzen und viel darüber referiere, es auch gerne kritisiere, weil das auch mal sein muss, sage ich auch genauso gerne, eigentlich noch viel lieber, wie toll eigentlich die Sachen sind.
Ja, also bin ich, glaube ich, mit dir einer Meinung. Also man sollte die Sachen absolut nicht ignorieren und vor allen Dingen auch kritisieren, weil das Problem dabei ist, wenn man die Sachen eben ignoriert und dann nichts dazu sagt, dann werden die in der Regel lauter und doch noch sichtbarer. Und von daher sollte man die Leute dann schon eben entsprechend ihre Schranken verweisen. Aber
ich finde das ja auch zum Beispiel schön, was da alles für Kreativität durch My Little Pony freigesetzt wurde, dass irgendwelche Leute sich einfach mal hingesetzt haben, okay, jetzt probiere ich hier mal was zu malen und dann sind dann wirklich Zeichner draus geworden. Allein was auf Equestria Daily da jeden Tag an Fanmade Content rauskommt, das ist atemberaubend.
Ja, ich muss ja nicht immer mich selbst sprechen. Ich meine, ich habe Freunde, ich habe so viele Leute getroffen, mit denen ich Kontakt gesammelt habe. Ich habe zum Beispiel etwas, was die Galakorn eine Weile gemacht hat mit Bronies for Good, waren Livestreams, die Callisti-Livestreams. Die waren spezifisch halt eben auch nochmal für einen guten Zweck Geld sammeln, aber teilweise eben auch für die Galakorn, damit wir noch mehr Leute einladen können. Da haben wir dann eben auch einfach ein paar Künstler eingeladen, die haben dann gezeichnet für die Leute. Die Leute haben lustige oder interessante Bilderideen vorgeschlagen und haben dann einfach... wenn sie Glück hatten, einen Zeichner gehabt, der das dann so lustig oder cool fand, dass er das dann gezeichnet hat. Und das sind einfach so diese Energie, wenn wir dessen in Skype rumgequatscht hatten und dann hatten auch teilweise Gäste, wirklich so Interviewgäste und sowas. Die Energien, die dabei rumkommen, ist einfach klasse. Du hast ein Gefühl, die Leute haben Spaß, die Leute sind da, weil es toll ist. Die Leute erzählen im Schwenke einfach so aus dem Leben. Die Leute erzählen sich gegenseitig Tipps von denen, hier, guck mal, ich habe dieses Programm benutzt oder schau mal, dieser tolle Trick, den ich rausgefunden habe. Oh ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Oder hier, guck mal, ich zeichne mit dem Pony die Schnauze so. Also Sachen, die einfach, du hast da 100 Leute, die gucken dir zu, während du mit irgendwelchen Künstlern sabbelst, wie du vorher nie kennengelernt hättest, weil die einfach alle für den guten Zweck was zeichnen wollten. Und dann sammelst du ein paar tausend Euro oder sowas, die teilweise eben nach Afrika gehen und teilweise eben zur Galakorn, die dann halt nochmal besser wird, mehr an die Community zurückgeben kann. Das sind alles Dinge, die wären einfach nicht passiert, wenn wir nicht diesen Anlass gehabt hätten. Dieses, wir kommen zusammen, weil wir diese Serie toll finden. Das ist einfach so ein Gedanke, den man sich mal bewusst werden muss. Wir hätten uns so nicht getroffen, wenn das nicht gewesen wäre. Das finde ich immer wieder verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Es wäre alles so nicht gekommen. Aber es ist passiert und es ist toll. Und ich will diese Energie möglichst positiv nutzen.
So sehr ich es hasse, jetzt diese Diskussion an dieser Stelle abwürgen zu müssen. Aber ich würde noch mal gern auf die Serie an sich eingehen. Wir haben jetzt sehr viel Metathema diskutiert. Und
sorry, das ist halt ein Thema, mit dem ich viel beschäftige.
Nein, das ist super interessant, aber ich würde das auch gerne nochmal auf die eigentliche Ebene holen. Es kam nämlich aus dem Chat die Frage, und ich glaube, die ist sehr schwer zu antworten, aber was ist denn unser Lieblingspony?
Oh. Darf ich? Ich bin schnell fertig.
Ja.
Fluttershy, einfach wegen. Yay! Das hat mich halt direkt weggerissen.
Sie ist halt einfach auch goldig.
Ja, schau.
Ich glaube, Erik ist auch, glaube ich, einfach.
Ja, also für mich hat es ziemlich oft gewechselt und mittlerweile ist es aber Scootaloo. Also ich mag mittlerweile irgendwie die CMCs generell besser als die Main Six. Main Six sind ganz nett, aber irgendwie sehe ich Cutie Mark Crusaders Folgen jetzt lieber und habe mich auch gefreut, dass da jetzt in der fünften Staffel so ein bisschen mehr der Fokus drauf liegt.
Ich hätte jetzt echt gedacht, du sagst Big Mac. Jetzt bin ich enttäuscht.
Wäre naheliegend gewesen, ne?
Ja, verdammt. Jetzt habe ich gedacht, ach ja, ich bin so schlau, ich weiß das ja schon. Nee, verdammt.
Wobei von dem, was ich gesehen habe, also Lieblingspony ja, aber vielleicht nicht unbedingt Lieblingsfigur. Also ist bei mir doch ganz klar dann Discord.
Sehr gute Wahl.
Weil halt einfach total schräger und total geiler Charakter irgendwie als auch mehr oder weniger oder als Villain, aber halt irgendwie total toll.
Ja, nicht mehr, ist ja nicht mehr der
Villain. Ja, er ist immer noch ein Arsch, aber er lernt dazu.
Ja. Aber ist halt irgendwie eine total total lustige Figur.
Oh, absolut.
Perry?
Ja, mein Lieblingscharakter ist auch Discord. Deswegen kann ich dem nur zustimmen. Ich fand ihn als Bösewicht ganz großartig. Nicht nur zuletzt, weil er von John DeLancey gesprochen wird. Ich bin auch ein großer Star Trek-Freund. Und ich bin eben als Kind groß geworden mit Star Trek, dass ich hauptsächlich erstmal die Geschichten weniger verstanden habe, aber den Q fand ich toll. Mhm. Und er hat mich halt dazu animiert, die Serie, als ich älter wurde, doch nochmal zu gucken und inzwischen halt dann in jederlei Hinsicht wertzuschätzen. Aber ich habe dann halt wirklich sehr viel gefallen und gefreut, als ich gehört habe, Discord wird von John DeLancey gesprochen, und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich kann diese Serie nicht noch mehr mögen, als ich es eh schon tue. Aber als ich dann eben Staffel 1 fertig hatte und dann ganz gehypt war auf Staffel 2, das war einfach nicht mehr zu bremsen bei mir. Also ich finde ihn immer noch klasse. Ich finde toll, dass er echt ein Arsch ist, aber halt ein Arsch mit Potenzial nach oben, der halt definitiv noch lernen kann und will und dann trotzdem auf den Deckel kriegt, ganz zu Recht, wenn er eben daneben haut. Und ich freue mich immer wieder, wenn halt einfach wirklich so ganz fantastisch gesprochen wird vom John DeLancey, der ihm auch einfach diesen ganz, ganz herrlichen Charakter gibt. Aber mein Lieblingspony ist ein viel unterschätztes Pony, wie ich finde, das ist Applejack. Die wird sehr gerne vergessen, gerade in den Merchandise, das ist so schrecklich. Das Merchandise lässt oft Rarity und Applejack raus. Das finde ich so schrecklich.
Echt?
Ja. Wirklich, selbst das offizielle Hasbro-Merchandise, wenn die zum Beispiel die Lizenzen an Plüschi-Hersteller oder sowas rausgeben, Rarity und Applejack werden oft ausgelassen. Rarity vielleicht, weil die Haare schwer zu machen sind, aber ich glaube auch einfach, weil die denken, es vermarktet sich nicht so einfach wie Twilight und Pinky und Fluttershy und Rainbow Dash. Die sind halt irgendwie beliebt anscheinend. Und das finde ich aber sehr, sehr schade. Applejack ist halt so ein Backbone, sag ich mal, so ein Rückgrat. Sie ist halt ein Rückgrat der Gruppe, sie ist nicht fest im Rampenlicht, sie ist nicht laut oder verrückt, aber sie hat ein sehr reiches inneres Leben und sie ist sehr, sehr wichtig für die Kraft der Gruppe, finde ich. Und das finde ich eine sehr bewundernswerte Eigenschaft.
Und gerade bei Rarity könnte man viele tolle Spielsets verkaufen. Mit Drama-Couch und drum und dran.
Oh ja, ich finde überhaupt Rarity einen ganz fantastischen Charakter. Ich habe ja ganz am Rande erwähnt, ganz kleinen Exkurs mache ich jetzt noch, keine Angst, nicht mal ganz lang. Aber ganz kleinen Exkurs mache ich noch. Ich habe mir tatsächlich, als über der Hype wirklich ganz groß war 2012, habe ich mir dann doch, als der John DeLancey da auf der Convention war, habe ich mir den Trip zur Bonicon gegönnt, Geld zusammengekratzt und bin hin. Und da war ja auch Lauren Forst und ich hatte die über, ist eine relativ lange Geschichte, erzähle ich vielleicht ein andermal, aber
cool. Nee, mach mal. Wir haben, also ich weiß nicht, wie ihr weg müsst, aber wir haben hier keine generelle Zeitbeschränkung.
Ich will eure Ohren nicht weiter abquatschen. Ich rede eh schon zu viel.
Nee. Aber du bist ja hier als Gast, du bist hier zum Reden eingeladen worden.
Das kann ich gut, schlimm ist das. Nein, aber die Geschichte, ich bin zusammen ganz gerafft, sage ich mal, John DeLancey hat ja also mit einem Freund, einem Regisseur von so kleinen Fernsehdokumentationen hat er ein kleines Projekt geplant, wo sie halt sagten, wir machen mal eine Doku über das Pony-Fandom, da haben wir mal Lust zu. Und da haben sie das 2012 halt auf der BronyCon Premiere gemacht. Aber es war auch ein Gespräch, dass sie zur GalaCon kommen. Und da hieß natürlich, ja, große Sache, das finden wir toll. Und als ich dann entschied, sowieso zur BronyCon zu wollen, dachte ich, na, vielleicht kann ich mit den Leuten von der Dokumentation mal sprechen. Und dann einfach, weißt du, mal näher darüber reden, ob sie kommen oder wie das geht und also Sachen. Und naja, da bin ich halt hin und dachte, ne, ganz aufregend, vielleicht kriege ich ja nicht mit dem mal kurz einen Wortwechsel und habe halt einen dieser Orgas gefragt, den damaligen Chef der Bronicon sogar, sagte halt, ne, ich muss mit denen mal reden, die kommen ja zu uns nach Deutschland und gibt so viele Fragen, ich war halt ganz furchtbar nervös, ich war ja wirklich, die GalaCon war zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal stattgefunden. Da ist man natürlich nervös, wenn man dann auf so ein riesiges Event fährt, da waren irgendwie 5000 Besucher, inzwischen ist die Bronicon auf 10.000 angewachsen, aber damals fand ich das schon riesig. Und dann sitzt du halt da ein bisschen ängstlich und fragst halt, naja, meinst du, ich kann mal mit denen reden? Und der sagt so, ja, vielleicht, aber die sind das ganze Wochenende beschäftigt. Aber heute Abend, da haben wir so ein, also das war Freitag, bevor der Con, haben gesagt, heute Abend haben wir da so ein Ehrengastdinner, da kannst du doch mitkommen, da kannst du bestimmt mit denen reden. Hab ich gedacht, bitte was? Wie, wo, wie, was? Dann nimmst du mich jetzt einfach mit, sagt er, ja, warum denn nicht? Ist ja unter Kollegen und du brauchst ja diesen Kontakt, also machen wir das einfach mal. Es ist aber das gleiche Dinner, wo dann halt eben auch Tara Strong, die Stimme von Twilight, Lauren Forst und John DeLancey waren. Und da hast du natürlich dir schon gedacht, wie ich wahrscheinlich da so im Boden versunken bin. Komplett vor Angst. Oh mein Gott. Das war 2 Stunden vorher. Ich hatte keine schicken Klamotten mit und nix. Man erzählt mir sowas ja erst wirklich so kurzfristig, wie das so zur rechten Zeit im rechten Ort gewesen halt so passiert. Ich bin also ganz, ganz ängstlich hin und ich hatte ein Geschenk dabei. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich sehr gerne, weil die einfach so knatschverrückt ist. Das glaubt mir kein Schwein, wenn ich das nicht oft genug erzähle. Da glaube ich sonst selbst nicht am Ende. Da hatte ich ein Geschenk mit, weil ich hatte halt vorher zusammen mit den anderen GalaCon-Orgas mit dem John DeLancey Kontakt, wegen ihm dieser Dokumentation, weil er halt Interesse hatte, herzukommen und halt sagte, ne, warum sollen wir denn in Deutschland filmen? Habt ihr ein paar Besonderheiten oder sowas? Und dann kam halt irgendwie, wie so Gespräche am Anfang sind, man sitzt da mit einem Star auf einmal in Skype, ne? Du denkst, um Gottes Willen, was sage ich jetzt? Und er ist ein Profi, er bricht das Eis, er fragt, wo seid ihr her? Und als ich sage, dass ich aus Hamburg komme, sagt halt eben, oh ja, Hamburg, wunderschön, da war ich. Die haben da diesen tollen Fisch, den Matthias, den mag ich voll gerne. Das ist so ein Herings, eingelegter Hering, ne? Denkst du dir nichts bei, aber John Delancey mag den anscheinend voll gern. Also habe ich gedacht, cool, das ist ja ein niedliches kleines Detail. Aber dann haben wir halt hinterher meine Galakon-Orga-Kollegen gesagt, hey, wenn du Itzabonikon fährst, dann bring dem das doch mit. Ich gesagt, bitte, wollt ihr mich verarschen? Weil, na, ich kann doch nicht so einen Fisch mitnehmen nach Amerika, das geht doch nicht, der Zoll bringt mich um. Aber man denkt halt wahrscheinlich irgendwie knatschverrückt, wie man ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht mal, dass ich ihn treffen würde. Ich dachte halt, ne, okay, ich bringe so eine kleine Tupperdose mit. Ich roll die ganz doll ein, mach da so Kühlbox oder irgend so einen kleinen Kram draus und gucke, wenn ich das durch den Zoll geschmuggelt kriege, gebe ich das einem der Orgas und verschenke das dann. So von wegen hier, das ist für den John Delancey und so, könnt ihr das nicht so ein bisschen irgendwie vielleicht dem so geben und dann passt das schon, ne? Habe ich gesagt, so ein bisschen halt mir jetzt vorgestellt, da bin ich ganz schüchtern, aber es klappt schon irgendwie. Ja, Pustekuchen. Es klappt sehr wohl. Ich stehe dann vor dem Mann, ganz aufgeregt, mit wackeligen Beinen. Ich habe diese komische Dose in der Hand. Und man sieht von außen nicht, was drin ist. Der Typ ist fast 2 Meter groß. Er ist ein Kindheitsheld von mir. Ich stehe da wirklich so in so ein Pony-T-Shirt und irgendwie so Shorts und er steht am Anzug, ganz schick, ganz der Gentleman und sagt so, hallo, und du stehst mit so einer verdammten Tupperdose mit Fisch. Ich weiß bis heute eine nicht.
Tupperdose for Q.
Ja. Wahnsinn. Cool. Einfach Wahnsinn. Also das ist das Gefühl, allein du stehst vor dem, du sitzt halt als Kind vor dem Fernseher und stellst dir nie im Leben auch nur ansatzweise vor, du triffst diesen Mann mal. Irre, einfach nur irre. Und ich habe ihm halt die Dose einfach in die Hand gedrückt, ganz ganz ängstlich, einfach, ich konnte kaum ein Wort rauskriegen, was ja, wie ihr merkt, eigentlich sonst nicht mein Problem ist, aber da ging da gar nichts mehr. Und dann halte ich ihm diese Dose in die Hand, ich so ganz zittrig, ganz kurz vorm Umkippen irgendwie, und er sagt einfach nur, was ist das denn? Guckt dann so ein bisschen ratlos drauf und der Typ von der Orga sagt doch so ein bisschen, so halt so ein bisschen schelmisch, ja, sie hat ein Geschenk mitgebracht, sie ist ja so ein großer Fan. Und dann habe ich ja gesagt, ja, das ist aus Deutschland, wo sie gesagt haben, das mögen sie gerne. Und dann braucht er so einen Moment, aber du realisierst, du kennst dieses Gefühl, wenn ein Licht in deinem Kopf aufgeht. Genau das ist ihm nach ungefähr so 5 Sekunden oder so auch passiert. Und er hat dann so ein riesen Telleraugengesicht gemacht, wie ein kleiner Junge an Weihnachten, dem gerade erzählt wurde, dass er ein neues Nintendo-Spiel bekommt. Also wirklich so nein, nicht im Ernst, nein. Ich hab nur so genickt, wie so ein Stehaufmännchen, so, ja, doch. Und er so, nein, das kann doch nicht sein, du hast doch nicht wirklich Matthias mitgebracht. Und ich so, doch. Und er wirklich, dann hat er seinen Kollegen erstmal, einen von diesen Leuten, die an der Dokumentation arbeiten, erstmal rübergewunken, erstmal so ganz aufgeregt, so, guck mal, du musst unbedingt mal gucken. Und der so, was ist denn hier los? Und ich so, guck mal, weißt du, was das ist? Und der so, nee, weiß ich nicht, das ist Matthias Fisch aus Deutschland, das wurde mir mitgebracht, er war da ganz aus dem Häuschen, der Kerl, so ganz unprofessionell, wirklich ganz einfach menschlich, einfach gefreut, wie irre, gesagt, ja, guck mal, das wurde extra mitgebracht, das finde ich ganz toll lecker. Und dann haben wir erstmal diskutiert und ich dachte, ich sterbe gleich vor Nervosität, mein Kindheitsheld zeigt gerade seinem Freund, was Matthias ist, das gibt's doch nicht. Und die Dose war noch zu, ne? Die haben dann nur so zwischendurch kurz mal so reingelinst, um festzustellen, dass ich nicht gelogen habe oder so, ne? Wirklich feststellen, dass es war und kein Traum. Aber dann wollte halt der Kumpel von ihm wissen, ich glaube, es war einer der Regisseure, genau, der Regisseure der Dokumentation, der wollte halt wissen, wie das riecht. Ich muss dazu sagen, vor dem Dinner waren wir bei so einem kleinen Meet and Greet, das war wirklich in so einem kleinen Nebenraum des Convention Centers. Da standen irgendwie 40, 50 Leute höchstens drin, relativ beengt und haben Häppchen gegessen, ne? Also, wisst ihr, wie Matthias riecht? Zufällig?
Ja.
Selbst frisch und gut, wirklich, in vollkommen einwandfreiem Zustand, riecht er einfach sehr stark. Mhm. Das heißt, er öffnet diese Dose, dieser gesamte Raum riecht innerhalb von Sekunden nach Fisch. Und nicht einfach nur so ein bisschen angenehm nach Lachs oder so, nein, hardcore nach Hering. Und das ist ein Geruch, der den amerikanischen Nasen nicht geläufig ist. Und 80% der Leute im Raum ungefähr waren irgendwie amerikanisch. Die haben sich alle umgedreht, erstmal so,
du hörst über dieses was gestorben?
Schnüffeln. Ja, irgend so ein Schnüffelgeräusch hörte ich von allen Seiten. Ich habe gedacht, nein, ich sterbe jetzt. Ganz, ganz bestimmt, ich sterbe jetzt. Ganz sofort. Vor Scham. Weil da wirklich anfängt, sich so eine kleine Traube um uns zu bilden. Weil die Leute alle versuchen, diese Quelle, dieses komischen Gestanks zu identifizieren. Und ich lüge wirklich nicht. Ich hoffe, meine etwas vernebelte, vor Scham und Aufregung vernebelte Erinnerung lügt mich nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, der John Delancey ist dann auch wirklich zu jedem, der ihn dann gefragt hat, was das ist, ist er hin und hat ihm diese Dose unter die Nase gehalten, bis er die Leute wirklich so etwas angestrengt sich zurückgelehnt haben. Und er hat wirklich gesagt, das ist Matjes, das ist Deutschland, das ist so richtig lecker. Also das hat er wirklich 100% durchgezogen, der Mann. Der kennt da keinerlei Zurückhaltung. Und ich habe, wie gesagt, ich war einfach komplett von den Socken. Bis dann nach einer gefühlten Ewigkeit dieser ganze Spruch vorbei war, hat dann halt eben der John Lenz auch dem, diesem Chef, diesem Konchef, da dieses Döschen gegeben, damit das eben in den Kühlschrank befördert werden konnte. Damit das halt ja ganz, ganz sicherlich sicher und gut verwahrt wird. Und da hat er mir halt einen dicken Knuddler gegeben und gesagt, ja, weißt du, also das ist wirklich das ungewöhnlichste Geschenk, das mir ein Fan gegeben hat. Und das glaube ich ihm sogar, dass das nicht nur eine kleine Aufmunterung war, sondern dass das echt ist. Naja.
Ja, wenn du die Geschichte dauernd erzählst, vielleicht kriegt jetzt John Delancey ständig Matthias von allen Leuten
Gottes geschickt. Willen, ich glaube, die meisten Leute haben nicht die Eier, das wirklich mitzubringen. Ich habe das ja auch nur gemacht, weil ich mehr oder minder reingeredet wurde, dass es hieß, probier's doch wenigstens. Ist doch eingelegt, das passt schon, das übersteht das schon, musst du doch machen.
Ja, der Zoll hat ja keine fiesen Patente.
Nein, überhaupt nicht. Ich war ganz überrascht. Ich war nämlich einmal schon zuvor zu dem Zeitpunkt Amerika gewesen und da bin ich durch Philadelphia geflogen. Das ist anscheinend ein sehr unangenehmer Ort zum Hinfliegen, habe ich mir hinterher erzählen lassen. Die sind da sehr strikt. Ich wurde da zweimal von Soldaten gefilzt und alles. Habe ich gedacht, in New York, Gott, die kennen das doch so mit Terror und so. Bestimmt sind die da total anstrengend und werden mir den Fisch sofort abnehmen. Ich bin sogar aus Versehen zum Nahrungskontrolle gegangen. Aber die haben gesagt, nein, keine Beanstrengung, sie können gehen. Die waren da richtig gechillt.
Die haben halt Probleme mit Obst, die wollen halt keine, oder Fleisch, also die wollen halt nicht irgendwie BSE reinbringen oder irgendwelche Orangen, also es gibt ja in den USA auch so verrückte Sachen, dass die innerstaatliche Kontrollen haben, dass du kein Obst über Staatsgrenzen mitnehmen darfst. Also meine Mutter hat das erzählt, dass sie irgendwie mit ihrer Schwester durch Amerika getourt ist und dann wollten sie irgendwie nach Kalifornien fahren und auf einmal kam dann eine Grenze und wie, hey, wieso kommen wir doch in Amerika? Und also, ja, haben sie irgendwelches Obst dabei? Und so, ja, wir haben hier ein paar Äpfel dabei. Ja, das ist in Ordnung, weil man darf irgendwie keine Orangen nach Kalifornien einführen, weil die totale Angst haben, dass Orangenkeimlinge oder Orangenschädlinge aus anderen Staaten nach Kalifornien kommen, weil die halt riesige Orangenplantagen haben.
Ja, das ist halt... Ja.
Also das sind die sehr, sehr empfindlich bei solchen Sachen. Aber Matthias...
Ja, das
ist er halt.
Da dachte ich mal eben bei einem nicht komplett eingeschweißten Produkt wie einem verdammten Fisch, dass das auf jeden Fall irgendwie Ärger gibt, aber nein.
Das war ja eingelegt und roch ja auch schon ein bisschen tot, also.
Das riecht schon komisch, das ist okay.
Ich hab's halt
schön finde. Was ich ja vor allen Dingen schön finde an der Geschichte ist, wie die Lenze rüberkommt, dass er ja auch seine Rolle als Discord so wirklich lebt. Also das könnte eins zu eins so in My Little Pony mit Discord passieren.
Er ist halt einfach ein sehr, sehr freundlicher und auch einfach ein bisschen verquerer Typ. Deswegen passt er auf die Rolle ja sehr gut. Und ne, ich meine, er ist jetzt auch fast 70, der muss sich nicht noch irgendwie schämen für sein Interesse. Der hat einfach, ja, der ist fast 70, der ist jetzt 68 Jahre alt.
Der war ja bei Next Generation schon Anfang 40 oder ja. So, oder?
Ja, stimmt.
Oder Ende 30, auf jeden Fall kein junger Mann.
Stimmt. Ich meine, gut, das verschiebt sich bei Next Generation ja sowieso so in dem deutschen Gefühl ein bisschen, weil das ja doch nach Deutschland dann erst relativ spät gekommen ist, ne?
Naja, nee. Und bei nur ein, zwei Jahre spät.
Bei Picard sieht man es halt nicht so stark, weil Patrick Stewart halt einfach nicht altern.
Ja, nee, der sieht immer gleich aus.
Nee, das ist ja das Krasse irgendwie. Next Generation
haben sie schon so alt aus wie heute.
Next Generation haben sie ja damals, glaube ich, irgendwie so Mitte der 80er gedreht und das ist ja erst Anfang der 90er nach Deutschland gekommen.
Ach stimmt, da gab es irgendwie so einen komischen Versatz.
Ja, das hat ewig lang gedauert. Also das ist, also gerade dafür ist die Serie halt echt gut gealtert. Also ich meine, das kann man sich immer noch angucken.
Definitiv, wobei manche Folgen mehr als andere.
Ja.
Das schwankt. Das schwankt.
Aber hier die Borg-Doppelfolge. Die hat mich als Kind sehr traumatisiert. Also da hatte ich extrem Angst vor den Borg.
Die ist ja auch großartig. Die ist auch großartig. Aber
Christopher, ich glaube, du bist uns noch dein Favorite
Poet
schuldig.
Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich finde Applejack super wegen ihrem Akzent. Also diesem Südstaaten-Country-Slang, den finde ich super. Ich mag auch Rainbow Dash sehr. Obwohl sie mir jetzt in der neuen Staffel nicht so sehr gefällt, da ist sie mir so ein bisschen zu selbstverliebt.
Das schwankt sie ja generell immer ein bisschen.
Ja. Aber ich fand diese Daring Do-Folgen sehr cool. Wo sie dann auch im Krankenhaus liegt. Also das ist, also generell mein Lieblingspony ist natürlich Dr. Hooves. Also von allen Ponys. Dr. Who ist ganz klar mein Lieblingspony, aber ich finde auch zum Beispiel, Gott, jetzt, ich hab's mit Namen nicht so, die Königin, ach, wie heißt sie?
Welche? Princess Trollestia.
Princess Celestia?
Princess Celestia, genau.
Die ist toll. Ich finde sie wunderbar.
Ich fand die vor allem, die tut immer so seriös, aber dann merkt man schon, dass sie auch so ein bisschen schelmisch ist, also gerade bei dieser aktuellen Folge, wo sie dann über den Witz von Discord lacht, dass Princess Twilight Sparkle nicht fliegen kann. Ja,
dass sie schlecht fliegt.
Ja, das ist halt auch immer so, ich finde es halt lustig, dass sie auch so ein bisschen verschlagen ist und gern mal die Leute auch trollt, ihre Untergebenen eigentlich. Also ich kann mich wirklich nicht festlegen. Also ich finde die alle, also von den Main Six finde ich alle irgendwie toll, auch Gravity, womit ich wahrscheinlich noch am wenigsten anfangen kann, finde ich irgendwie toll, vor allem die Sprecherin. Wie man Tabitha Saint-Germain heißen kann und dann Rarity spricht. Also das hat wirklich sehr gut gepasst. Also ich finde die ganze Serie einfach total niedlich und irgendwie bekomme ich da mal ein gutes Gefühl, wenn ich die schaue. Ja,
sehr positiv. Also
kann mich da nicht festlegen.
Sehr positiv. Das finde ich auch extrem wichtig daran eigentlich. Das ist halt, wie ich schon sagte, dieser Zynismus einfach mal ganz zu Recht gesagt wird. Wir müssen nicht immer alles zynisch machen. Es ist auch manchmal einfach, die Dinge dürfen niedlich sein, dürfen niedlich lustig sein, dürfen positiv vor allem sein. Und das ohne irgendwie Scham oder Seitenhieb oder ach ja, wir sind ja so lustig oder diese Viertwall-Witze oder so, die funktionieren in anderen Medien sehr gut. Aber ich finde, es soll auch durchaus Sachen geben dürfen, die sind in sich so, wie sie sind und schämen sich dafür nicht. Und das vertritt die Serie, finde ich, sehr stark. Das Gefühl von, wir sind niedlich und wir dürfen niedlich sein.
Ich hatte das Gefühl beim Ponytime-Podcast immer so, dass du ein bisschen zumindest Ahnung hast, was jetzt als nächstes dann für Episoden bald kommen könnten.
Ja, ich habe da wieder so ein kleines bisschen mit den Spoilern. Die schaue ich mir zumindest mit die Beschreibung der nächsten Folgen, die Ausstrahlungsdaten gucke ich mal an. Ja.
Kannst du mir sagen, ob diese Staffel noch irgendwann in Cutie Mark Crusaders Lied kommt? Weil wir hatten jetzt schon gefühlt 3 Cutie Mark Crusaders Folgen und immer noch kein Lied. Ich bin etwas frustriert.
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, nee. Aber es ist stark damit zu rechnen, weil bisher hatten wir, glaube ich, seit die Cutie Mark Crusaders aufgetaucht sind, glaube ich, keine Staffel komplett ohne irgendwie Gesang von denen. In der ersten Staffel singen sie ja ihr Lied bei der Talentshow. In der zweiten Staffel singen sie darüber, dass sie unbedingt einen Partner für Miss Cheerilee finden wollen, für ihr tolles Date. In Staffel 3 überlege ich gerade. Ich glaube, da singen sie nicht. Nee, das kann sogar sein.
Es gibt ja noch dieses Heartstrong.
Das ist in Staffel 4.
Ich bin in Staffel 3 singen sie Bad Seeds.
Ah, richtig. Ich habe Babs ganz vergessen. Schlimm, ich mochte die Folge. Das ist schlimm, mein Fehler. Siehst du, bisher hat man in jeder Staffel mindestens ein Lied von den Cutie Mark Crusaders. Ich würde sagen, die Chancen stehen sehr gut für ein Lied. Das kann ich dir nur dazu sagen. Die Statistik.
Mir ist gerade eingefallen, das beste Lied, was ich bei Ben Ponys bisher gehört habe, ist das, wo Big Macintosh in einer A Cappella-Band singt.
Find the Music in You. Wo die Ponytones singen. Find the Music in You.
Ja, genau, die Ponytones.
Ah, das war so schön.
Das war so schön und die hat auch so schöne Kleidung an. Das ist super. Also ich mag auch sehr A Cappella-Musik. Ich bin da wahrscheinlich etwas voreingenommen. Ja, wir sind jetzt schon fast bei 2 Stunden.
Darf ich nur ganz kurz mein kleines Schmankerl verlinken? Wenn ich zum Abschluss meiner Geschichte, ich meine, für euch spezifisch etwas Besonderes. Ich zeige das Bild nur manchmal hier. Zu dieser Geschichte, die ich mit John DeLance erzählt habe, gibt es einen ganz kleinen Nachsatz. Ich habe generell die Con war großartig. Natürlich hat dieses besondere Event mich natürlich sehr, sehr beeindruckt, ihn zu treffen. Dann habe ich auch mit Lauren Forst sprechen können und sie hat halt erzählt, wie toll sie Rarity findet, wie viel Freude sie dann hatte, einen femininen Charakter zu machen, der auch sehr stark ist und positiv, der halt eben nicht immer nur die, sag ich mal ganz fies, die Mode-Bitch ist. Das ist immer dieses Klischee, ne? Dieses hübsche Mädchen ist das gemeine Mädchen. Nein, Rarity ist ein toller, positiver Charakter. Also all diese tollen Dinge sind ja auch passiert. Aber nach der Con habe ich tatsächlich auf demselben Flieger nach Hause einen tollen Typen aus Bremen getroffen, der zufällig auch bei diesem Meet and Greet war. Das wusste ich nicht. Der wusste von mir nicht. Er wusste auch von meiner ganzen komischen Aktion mit dem Matthias nicht. Aber der hat halt Bilder da gemacht. Und ganz zufällig, wirklich, also die vielleicht fast schon ein Q-esker Moment war, dass er nämlich genau in dem Moment, wo ich ihm diesen verfluchten Fisch gegeben habe, hat er einen Schnappschuss gemacht. Und das Bild, man sieht meinen Hinterkopf und man sieht schon das Gesicht von John DeLance. Und das ist der Grund, weswegen ich dieses Bild immer in Ehren halten werde. Ich verlinke euch das hier mal. Das könnt ihr auch gerne euren Zuschauern zeigen. ist nicht von mir gemacht, aber es zeigt mich und es zeigt einen John Delancey, dessen Telleraugengesicht sehr real war. Falls das.
Es lädt, jetzt soll ich die Qualität droppen, weil wir alle das Bild laden.
Sorry.
Oh, ist das ein goldiges Gesicht?
Ja,
Ich sehe noch nichts. Ah. Spoilers. Also bei mir kommt irgendwie das Bild nicht. Ich warte. Ach. Ja, ich sehe es jetzt in der Skype-Vorschau. Ja, das ist super.
Deswegen teile ich dieses Bild sehr gerne, weil es einfach dieses wunderschön positive Gesicht, das kann man nicht nachmachen.
Das war wirklich ein sehr kleiner Raum. Also das muss schon sehr gestunken haben, dieser Film.
Es war wirklich so. Es war mir so unangenehm. Aber er hat sich wirklich sehr echt gefreut. Und das wird mir, glaube ich, immer positiv in Erinnerung bleiben.
Ich schmeiß das Bild mal in den IRC-Chat.
Ja, bitte. Unbedingt. Das ist ein fast 70 Jahre alter Mann, der halt trotzdem nochmal überrascht werden kann. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Matthias Freud. Ja, da bin ich doch noch stolz drauf. Die sind manchmal die kleinen Dinge im Leben, die sehr viel bedeuten, glaube ich. Und sei es so eine Dose mit einem halben Kilo Glücksstädter Matthias.
Gibt es denn diese Staffel wieder einen Spezialgast wie Weird Al oder so?
Das weiß ich auch noch nicht. Das vielleicht nicht. Also es gibt ja so Dinge, die lassen sich ja ein bisschen geheim. Aber in einem Monat ungefähr ist ja die Comic-Con wieder in San Diego. Und da haben sie auch wieder ein Panel. Also da werden oft dann solche Sachen preisgegeben oder zumindest angedeutet. Da haben sie auch oft auch so Animatics gezeigt, also so Vorschauen oder eben so Ehrengäste so ein bisschen angeteased oder solche Sachen. Also das machen sie gerne bei so großen Panels auf so Groß-Events. Also da sollten wir mal die Ohren offen halten, was da rauskommt.
Die nächste Folge, die kommt, ist ja auch eine ganz besondere. Das ist dann die 100. Folge von My Little Pony Friendship is Magic.
Ja,
da geht es dann krass. Wahrscheinlich nur um Nebencharaktere.
Ja, tatsächlich. Es soll eine Folge sein, so ein bisschen wie die Lower Decks Folge in einer späteren Staffel von Star Trek Next Generation, die ja auch nur von den Unteroffizieren und so gehandelt hat. Die sonst eben nicht so.
Also wir sehen, My Little Pony ist sehr stark mit Star Trek Next Generation verbunden.
Auf einige
also nicht nur über John Delancey, sondern... Vielleicht gewinnen sie ja Patrick Stewart für.
Ah, wie schön das wäre. Davon träume ich. Davon träume ich schon sehr lange.
Ja, ich glaube, da wird auch sowas
machen. Ach, klar.
Das wäre so cool, wenn Patrick Stewart ist ja Buddy mit Ian McKellen. Also die machen auch immer sehr schöne Fotos in London.
Schön.
Wenn die dann so gemeinsam als Ponys auftreten.
Das wäre herrlich. Ach Gott, was würde ich dafür geben? Also ich würde dafür bestimmt irgendwie zumindest überlegen, ein Körperteil zu verkaufen. Das wäre großartig. Also die sind tolle, sehr, sehr tolle Leute. Und ich finde auch gerade Patrick Stewart einen sehr bewundernswerten Menschen. Und er hat auch schon häufiger in Cartoons durchaus Sachen gesprochen. Er sagte zum Beispiel, er bedauert es sehr, nicht Jafar in Aladdin gewesen zu sein. Er wollte gerne, aber war zu dem Zeitpunkt nicht in den USA. Also das können wir uns auch mal ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn er Jafar gewesen wäre.
Wir hätten dann stattdessen Jafar
gedacht. Gott, wie hieß der Mann noch? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich schaue es direkt mal nach, bevor ich jetzt irgendwie Schwachsinn rede.
Ich finde es immer interessant, wie so Geschichten von berühmter Schauspieler, die folgende Rollen abgelehnt haben. Irgendwie, es war mal bei Indiana Jones war irgendwie ein Charakter, da haben sie sogar schon Kameratests gemacht, bevor sie dann Harrison Ford dafür gewonnen haben. Und auch bei Back to the Future, wo Michael J. Fox auch erst ganz spät dazu kam.
Oh, richtig, Jonathan Freeman war das. Der ist auch echt toller als Jafar, aber man fragt sich dann doch, wie wäre das gewesen mit dem Patrick Stewart? Hui.
Ja.
Deswegen, Hoffnung besteht, Mick, dass er vielleicht bei den Ponys mal aufkreuzen mag.
Jetzt sind wir schon bei der 2-Stunden-Marke und wir haben noch fast gar nicht über die Serie an sich gesprochen. Wir haben noch so viel auf dem Plan, wir wollten auch noch mal über, auch wenn's unsäglich ist, aber über die menschlichen Ponys reden.
Equestria Girls.
Mit ihr. Equestria Girls, genau. Und wenn du, also wir bieten es dir hier an dieser Stelle offiziell an, wir schneiden das auch später raus, wenn du keine Lust hast, aber wir bieten es dir offiziell an, dass wir noch einen zweiten Teil machen, wo wir uns auf die Serie an sich konzentrieren.
Oh ja, total gerne. Nö, ich darf, also...
No pressure.
Nein, 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 also wir werden dich nur für immer hassen und definitiv irgendwelche Briefbomben an dich schicken, aber nein, 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 kein Problem.
Matthias Bomben.
Aber mit dem nicht so frischen Matthias, wa?
Oh. Dann hätten ja unsere Hörer auch noch was, worauf sie sich freuen könnten.
Nein, also ich wäre definitiv für eine Nachfolgefolge auch noch dabei, denn wie gesagt, über dieses Thema kann ich so viel sprechen, weil mir diese sehr am Herzen liegt, das Fandom liegt mein Herz, es gibt so viel zu sagen über diese verfluchten Cartoon-Ponys, dass ich dafür immer zu haben bin. Was für eine Geschichte. Oh. Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall dabei.
Ja.
Wenn ihr mich gerne wiederhaben wollt und ich euch noch nicht die Ohren abgesammelt habe, bin ich auch gerne wieder dabei.
Nein, das ist ja, wir würden dich ja, es wäre ja doof, wenn wir Gäste einladen und die dann nicht reden. Das ist dann auch etwas kompliziert in so einem Podcast.
Ah ja, ich will halt nur niemandem das Gefühl geben, nein, ich rede jetzt, du hast gefälligst die Klappe zu halten. Nein.
Nee, es war wirklich sehr interessant, auch dieses ganze Phantom, das, wo ich hier zum Beispiel keinen Einblick drin hatte und das auch sehr interessant ist, mal da irgendwie von einer Expertin das alles zu erklären.
Experte klingt süß, das klingt so offiziell.
Ja, ist doch heute jeder ist doch irgendwie Expertin für irgendwas. Das ist ja, wir, bei uns ist es, bei uns sind es ja Korrespondenten. Wir haben ja Spezialkorrespondenten. Oh. Wir haben einen für kontroverse Nerd-Themen, wir haben einen Comic-Korrespondenten, jetzt haben wir auch eine Pony-Korrespondentin.
Finde ich viel besseren Namen als diesen verdammten Begriff, den mein Ex-Freund sich ausklang, um mich zu triezen. So im Spaß, der sagt, ja, du bist doch jetzt unter den Bronies ein Promi. Bist du dann ein Bromi?
Ein Bromi. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Pombeere.
Nee, das klingt so Bromi wie Brombeere, um so im Spaß. Ein schrecklicher Begriff. Ich bin viel lieber Pony-Korrespondentin. Ich werde ihn wissen lassen, dass ich so in Zukunft genannt werden möchte.
Offiziell gekommen ist. Ihr müsst auch noch so eine Seite machen mit allen unseren Korrespondenten.
Gern.
Ja.
Ich lasse mich auch gerne als Korrespondenz da eintragen.
Genau. Also es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir
auch. Auch mit einem Cliffhanger rausgehen.
Ah, oh, das ist toll. Das ist immer toll. Das ist wie, ja, wie wir schon eben ansprachen mit dem Zweiteiler, mit dem Borg, da war ja der Cliffhanger echt am Ende der Staffel, ne, drin. Ganz böse. Dann mussten die Leute fast ein Jahr warten oder so. Bis sie rausfanden.
Die Borg haben mich wirklich nachhaltig traumatisiert. Ich habe diese Folge viel zu jung gesehen.
Ja, dann erfährst du nicht direkt, ob Picard sicher ist und ob er gerettet wird. Das ist ganz schlimm.
Dass sie dann Picard einsacken, das geht gar nicht.
Ja.
Oha. Und dann diese Szene, wo er dann verborgt wird, die ist so, also wenn man da irgendwie mit als Zehnjähriger die schaut.
Schlimm.
Und
dann, schlimm.
Das ist, also die, ja, heute überspringe ich die sogar, ich kann die nicht mehr anschauen.
Ich verstehe das, kann ich vollkommen nachvollziehen. Man hat dann diese Gefühle einfach noch präsent, wenn man es guckt. Ist vollkommen nachvollziehbar. Das machen wir hoffentlich jetzt nicht ähnlich schlimm. Wir enden jetzt also nicht mit der Aussage, ja, und Perry wird jetzt borgifiziert und ob sie gerettet wird von uns mit unserem Podcast, das erfährt ihr erst in 6 Monaten oder so.
Ich bin Locutus von den Pork.
Ach, sag das nicht. Beschwör's nicht. Na, aber ich hab sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich äußerst, äußerst herzlich für eure Einladung und eure Geduld mit mir. Und ich würde mich. Ach, das klingt toll. Oh, ich freue mich immer, wenn ich Leute bereichern darf. Das klingt immer so positiv, so fast schon so wirtschaftlich. So, ich habe irgendwas gepflanzt, es ist angereichert, es wächst, es gedeiht. Das klingt toll. Ja, nein, ich dachte eigentlich eher an Applejack. Ihr seid gemein.
Ach so, ja.
Vielleicht so hart hier. Ich dachte an Pflanzen und Äpfel und was weiß ich denn.
Ja, Applejack war ja auch in den ersten Staffeln knallhart kapitalistisch.
Muss sie auch mal auch sein. Sie dann, das verdient ihr den Lebensunterhalt ihrer Familie.
Ja,
Fledermäuse ihren Obstgarten bedrohen, das ist ein Problem. Auch in Staffel 4 schon gewesen.
Womit verdient eigentlich Twilight ihr Geld? Hat die irgendwie ein Stipendium?
Prinzessin!
Oder?
So.
Das ist, was mich stört. Die haben irgendwie Monarchie, aber so benevolente Monarchie und das ist irgendwie alles in Ordnung bei denen.
Na, es ist halt, ne, trotz allem, wie gesagt, eine produktverkaufende Serie. Das heißt, eine Prinzessin sind cool und geben Mädchen irgendwie so einen Titel, aber ohne, dass sie echt Macht haben. Ist das mir mal aufgefallen? Es sind nie Königinnen, es sind immer Prinzessinnen, weil Königinnen sind ja, die haben ja echte Macht, die sind ja echt böse. Das ist in Disney-Filmen immer so gewesen. Königinnen sind gemein, in Märchen sind die gemein. Deswegen sind Prinzessinnen klingt niedlich, aber ohne echte Verantwortung. Das ist wieder echt ziemlich sexistisch, wenn du mich fragst, was gesagt wird. Ne?
Ja.
Wenn wir einer Frau eine Verantwortung geben, ist sie nicht mehr hübsch und niedlich, dann ist sie auf einmal die fiese, böse Hexe, die in den Wald geht und Schneewittchen vergiftet. Also, muss eigentlich nicht.
Die einzige Königin, die es wirklich gab, war ja eine Villain quasi.
Ja, die war böse.
Queen Chrysalis.
Siehst du, die war auch gemein und hässlich und wollte halt wieder irgendwie Leute beeinflussen und Hochzeiten zerstören.
Aber dafür ist die Hexe im Wald gar nicht böse, sagt Cora.
Nee, die ist voll nett. Die ist voll toll.
Die spricht auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt schon irgendwie rassistisch ist, wenn die so komisch spricht, aber ich mag die, also die spricht auch immer so in so Reimen, also das hat was sehr Mystisches.
Mhm. Gefällt mir auch gut. Aber ja, Also, wenn wir diese Themen und andere diese Art weiter vertiefen sollen, dann sollen eure Podcast-Hörer das voll so mal so sagen, dass sie das jetzt so gut fanden und so. Und dann komme ich auch vielleicht wieder, ganz vielleicht.
Schalten Sie auch nächste Folge wieder ein, wenn Sie Dr. Bobs Wagen hören wollen. Wo kommt diese Stimme her?
Ja. Dann vielen Dank und vielen Dank auch euren Zuhörern fürs Zuhören. Und auch bereichern, ja, auch hier bereichern dieses Podcastes.
Also der Chat überschlägt sich in Dankbarkeit.
Oh, ihr seid
lieb. Das ist sehr schön.
Das freut mich. Dankeschön.
Ja, wir hoffen auch, dass das auch die zeitsouveränen Hörer sich in Dankbarkeit überschlagen werden.
Bitte, das ist die beste Art von Überschlag.
Ja. Und hoffentlich nicht auf der Autobahn, sondern erst zu Hause.
Oh nein, nein. Ach, ihr macht immer alles kaputt, was ich sage. Oh, ich glaube, die Zeit von so 2011, 2012, wo die Leute schockiert waren über Ponys, ich glaube, die haben wir hinter uns zum Glück. Die Leute können das inzwischen ertragen.
Ja, das ist ja auch mittlerweile haben ja, also die Generation an Nerds, die alles irgendwie an sie mitgenommen haben, sind jetzt selber erwachsen und bekommen Kinder und die können natürlich viel kontrollierter da ihre Kinder erziehen in die richtige Richtung.
Ich kenne diverse erwachsene Fans, die auch selbst kleine Kinder haben, die Serie mit begeistert mitgucken. Also das ist generationsübergreifend, so wie es sein soll.
Ja. Also dann, bis zur nächsten Folge.
Auf Wiederhören.
Ja, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Bye.